Hallo und herzlich willkommen bei Episode 69 von Antenne Akihabara. Mein Name ist wie immer der Julian und ich werde auch wie immer begleitet von Lukas. Hi Lukas.
Hallo.
Heute haben wir uns ja ein bisschen was vorgenommen. Wir haben natürlich kleine
News.
Wir
nehmen uns immer was vor.
Ja, aber wir sind recht aktuell, in Anführungsstrichen. Okay, das kann ich gleich erklären, wieso wir aktuell sind. Einmal natürlich Star Wars Visions werden wir besprechen. Das wird zum Zeitpunkt dieser Aufnahme gerade ein paar Tage draußen sein. Und Demon Slayer, den Movie, werden wir bereden. Da werden jetzt viele denken, das ist ja gar nicht so aktuell, weil der lief ja schon im Kino bei uns auch. Und der ist ja auch schon ewig lange jetzt in Japan gelaufen, auf Blu-ray dort erschienen, alles Mögliche. Aber das konnte mir leider letztes Mal nicht sagen. Zum Zeitpunkt, wo ihr diese Folge hört, wird wahrscheinlich das Anime oder das Akiba-Fest da schon vorbei sein. Denn dort wird online gestreamt der Demon Slayer-Movie. Leider konnten wir das letztes Mal nicht ankündigen in der Folge, weil es so zeitlich alles nicht so ganz funktioniert hatte mit, wann er ausgestrahlt wird, wann wie was ist.
Ja, genau.
Ja, das konnten wir nicht ganz planen, aber
durch das, dass wir die letzten beiden Male auch die News ausgelassen haben, haben wir jetzt noch ein paar Dinge dabei, die schon ein bisschen älter sind, aber nicht unerwähnt bleiben sollten, oder?
Genau. Aber ich denke mal, die Leute, die halt sich den Demon Slayer Movie anschauen wollten, haben es dann getan und könnten oder können hoffentlich dann auch unsere Eindrücke dazu genießen. Richtig. Gut, dann starten wir mal kurz mit den News. Das hast du sogar mal getwittert, kann es sein, Lukas?
Ja, das habe ich getwittert, weil ich habe mich echt gefreut. Und zwar hat Crunchyroll das Schloss von Cagliostro aufgenommen. Und das hat uns ja sehr begeistert in unserer ersten Ghibli-Folge.
Richtig, sehr passend, dass natürlich danach das jetzt sofort dort verfügbar ist. Das ja, war nämlich die ganze
Du weißt ja, die hören uns ja alle zu.
Natürlich. Das war nämlich die ganze Zeit nur, denke ich, auf Anime On Demand, weil da kommen wir gleich noch dazu.
Mhm.
Und das ist weiter natürlich mit dem Austausch, dass jetzt ein paar Sachen rüberkommen. Und wir haben jetzt einfach mal das genommen. Andere Sachen kamen auch schon rüber, aber weil das natürlich aktuell für unsere Ghibli-Folge war und weil es halt auch ein sehr guter Film war von Miyazaki.
Ja, es ist auch auf jeden Fall nicht nur in den, obwohl ja gut, die Einschränkungen ist ein guter Film von Miyazaki, ist halt irgendwie ein bisschen komisch, ist auch einfach insgesamt ein guter Film und hat echt Spaß gemacht, deswegen sollte das nicht unerwähnt bleiben, denke ich mal.
Genau, und weil ich gerade Anime On Demand erwähnt habe, das, was glaube ich viele schon vermutet haben, was sich über die letzten Monate auch angebahnt hat, weil wir ja gesagt haben, dass immer mehr der Katalog von Anime On Demand und Crunchyroll sich gegenseitig austauscht. Dadurch, dass Crunchyroll ja das Unternehmen, was Anime On Demand gehört, gekauft hatte, wird jetzt auch die Fusion endgültig stattfinden. Das heißt, Ende des Jahres, hier ist jetzt der Termin 8. Dezember 2021, wird Anime On Demand eingestellt und wahrscheinlich die meisten Serien und Filme werden dann zu Crunchyroll rüberwandern. Das Problem ist, wir wissen ja, Lizenzen ist manchmal ein bisschen schwierig und dann hat vielleicht irgendwie so dieser eine japanische Publisher diese eine Sonderlizenz, das niemals mitgenommen werden darf und keine Ahnung was vielleicht gemacht. Aber ich denke, dass vieles davon auf jeden Fall dann bei Crunchyroll landen wird, was natürlich echt cool ist, weil bei Anime On Demand gibt es schon so ein paar auch ältere Serien, die es halt sonst irgendwo anders nicht gibt.
Ja. Ja. Das stimmt.
Bisschen schade um die Qualität, weil Anime On Demand ja die höchste Bitrate hatte. Das ist halt ein bisschen schade. Hoffentlich mal vielleicht irgendwie in Zukunft bei Diensten sich ein bisschen verbessern. Gerade weil
das ja auch das ist aber auch allgemein zu hoffen eigentlich.
Ja, das Ding ist halt auch, frage ich mich, wenn jetzt über die nächsten 10 Jahre sich immer mehr die hoffentlich Internetleitungen international verbessern. Dadurch, dass Anime jetzt auch nicht wirklich krass, denke ich, auf 4K umsteigen wird. Das heißt, sie bleiben auch erst bei 1080p. Könnte man ja eigentlich in Zukunft auch mal so als Anime-Anbieter oder insgesamt Serienanbieter sagen, dass zumindest die Serien auch ein bisschen mehr Bitrate bekommen. Aber
ja, das wäre zu hoffen.
Ja, was weiß ich schon. Mal gucken. Gut, das heißt, ein Dienst weniger. Mal schauen, wie sich dann das Ganze jetzt noch mit Funimation, Wakanim, Crunchyroll entwickelt, wie das da noch passieren wird.
Das gehört ja jetzt alles zu Sony.
Ja.
Müssen wir mal gucken. Vielleicht gibt es dann bald auch keinen Wakanim mehr oder wahrscheinlich eher kein Crunchyroll mehr. Oder die Leute hoffen einfach, dass man sich zwei Abos kauft.
Das Problem ist halt einfach, ich weiß nicht, ob halt Sony versucht, die Funimation oder das Funimation-Ding international zu machen. Dass sie halt, weil eigentlich Crunchyroll ist halt, finde ich, auch die coolere Marke an sich. Also coolere Logo, hört sich cooler an. Und ist zumindest außerhalb der englischsprachigen Länder verbreiteter. Funimation hört sich halt echt kacke an. Und ja, aber das stimmt. Sie haben ja zumindest in Australien, wo sie ja den einen Anbieter übernommen hatten, haben sie jetzt zu Funimation aus Australia oder sowas umbenannt. Aber das haben sie ja auch dadurch, erst in Großbritannien, in den USA ist halt Funimation ihre Marke. Weiß man nicht. Mal gucken. Gut, dann die nächste News habe ich einfach nur reingenommen, weil es wieder so, ach, lizenzmäßig alles wieder weird und keine Ahnung, das ist jetzt wieder da und so weiter. Und zwar, Netflix wird wahrscheinlich in Zukunft in Deutschland Vinland Saga zeigen, denn es gibt jetzt eine deutsche Vertonung. Weshalb ich das
erwähne. Das war vorher auf Prime, ne? Auf Amazon. Das ist
auch immer noch auf Prime? Ich weiß nämlich nicht. Müsst du mal gucken.
Wahrscheinlich.
Das ist nämlich das Ding, das war nämlich zu der Zeit, als Amazon Prime und halt hier auch in den USA, das haben wir schon so oft erwähnt, die ihren eigenen Dienst alles hatten und so, genau, dass es da dabei gewesen ist. Wir haben ja auch schon öfters erwähnt, dass Amazon eigentlich mehr oder weniger ausgestiegen ist aus Anime, bis jetzt halt zuletzt Evangelion.
Ja.
Und ist halt so weird, weil das hat jetzt eine deutsche Sprachausgabe, aber nicht bei uns, weil der Titel nicht bei uns in Deutschland ist. Es wurde ja jetzt schon vor ein paar Wochen, Monaten angekündigt, dass Kasich die Lizenz für den Blu-ray bzw. Disc-Release geholt hatte und da auch eine deutsche Synchro gesagt hat, dass sie eine machen. Ob das jetzt die gleiche ist oder ob jetzt schon wieder zwei verschiedene sind oder so, weiß man nicht. Alles wieder komisch.
Ja, aber das sind wir ja mittlerweile gewohnt.
Ja. Mich interessiert es ja nicht so sehr, weil ich werde es mir nicht auf Deutsch anschauen. Das ist, glaube ich, ganz gut für so Casual-Fans, die dann auf Netflix sich Vinland Saga ansehen, weil es ja auch, finde ich persönlich, so eine Serie ist, die man gut einfach Leuten zeigen kann, die nicht so viel Anime schauen. Das heißt, könnte auch echt gut für so die Netflix-Zielgruppe sein.
Ich freue mich dann schon auf die Leute, die sagen, aber Vikings war früher.
Und zumindest einfach so ein wieder lustiges Lizenzlandschaft-Ding, wo man sich einfach so denkt, okay. Ja. Naja. Dafür umso geiler eine Netflix-Lizenz, die schon öfters mal so gerüchtemäßig auch, weil die vorigen zwei Sachen dazu bei Netflix erschienen sind, mehr oder weniger exklusiv, der Violet Evergarden Sequel-Movie, also nicht der Gaiden-Movie, der schon mal vor ein Jahr, eineinhalb Jahren rausgekommen ist, was ja, eher so Side-Story-mäßig ist.
Drüber gesprochen.
Genau.
Genau. Das war der Side-Story-Film. Der war auch ganz nett, ne?
Ja, fand ich auch.
Wenn ich mich richtig erinnere.
Ja. Ist jetzt der Sequel-Movie angekündigt. Bei uns kommt der am 13. Oktober, war das, ne? Genau. Am 13. Oktober.
Ich meine schon, ich kann auch nochmal nachschauen.
Ja. Ich hätte die Möglichkeit gehabt, ihn im Kino zu sehen, aber auch wenn ich vollständig geimpft war, war ich mir jetzt nicht so sicher, ob ich jetzt unbedingt deswegen ins Kino gehen muss. Zum Zeitpunkt. Und ja, darum ist es halt ein bisschen schade, weil es schon natürlich Kyoani-Film ist. Der ist, glaube ich, halt einfach schon fürs Kino gemacht. Das heißt, eigentlich würden wir ihn schon in groß sehen. Aber gut, dafür kann man jetzt zu Hause schauen und dass irgendwelche nervigen Leute da sind und irgendwelche Sachen machen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf.
Ja, du, ich auch. Violet Evergarden ist sowieso so ein, ist sowieso sowas echt Schönes, wo man sich, glaube ich, auch insgesamt hinten dran stellen kann, wo man sagen kann, das ist einfach gut, so wie es ist.
Ja.
Ja, genau. Gut.
Das waren so die Sachen. Wir werden wahrscheinlich dann auch Violet Evergarden Movie, denke ich mal, so zu der Zeit irgendwann da ungefähr ein, zwei Wochen später vielleicht besprechen. Müssen wir mal schauen.
Ja, genau, das fällt halt so in die neue Season rein. Müssen wir gucken.
Ja. Gut, dann, wie sehen wir die News durch? Und genau. Jetzt kommen wir.
Wie gesagt, nur das Wichtigste.
Genau. Zum Demon Slayer Movie. Damit würde ich sagen, fangen wir an. Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, The Movie, Mugen Train, wie man es auch immer alles nennen will. hast dich ja schon vorher beschwert, dass es alles so lang ist und so viel.
Ja, nee, der englische Titel ist halt komisch, weil der englische Titel ist halt Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Movie Mugen Train, weil du hast da erst Demon Slayer, was englisch ist, dann Kimetsu no Yaiba, was japanisch ist, dann The Movie, was wieder englisch ist, dann Mugen, was wieder japanisch ist, dann Train, was wieder englisch ist. Ist ein bisschen komisch, auch zum Aussprechen und auch echt lang. Da ist Demon Slayer Movie Infinity Train oder ja, was weiß ich was, Mugenrecher hin oder einfach Mugen Train angenehmer, aber dieses extra noch reinschieben vom japanischen Originaltitel finde ich ein bisschen komisch. Ist jetzt aber kein großer Kritikpunkt.
Ja, es hat ihm zumindest nicht geschadet, weil er war ja letztes Jahr oder insgesamt dann der erfolgreichste Anime-Film aller Zeiten. Das vergisst man oft, weil es jetzt schon alles wieder vorbei ist, aber man hat ja alles Mögliche immer gehört, so den Rekord gebrochen, ja, gut, den Rekord gebrochen und
dann. Ich glaube, in Japan hatten sie keine Probleme mit dem englischen Titel.
Korrekt. Genau. UFO Table hat, nachdem die mehr oder weniger erste Staffel einen kompletten Hype ausgelöst hatte in Japan, was seinesgleichen
auch
suchte.
Auch international.
Ja. Dann den Sequel-Film auch schon mehr oder weniger geplant gehabt und dann hat natürlich auch angekündigt und der Hype wurde komplett mitgenommen, wodurch es dann natürlich zum erfolgreichsten Film aller Zeiten wurde. Müssen wir auch mal schauen, weil ich glaube auch in den USA zum Beispiel ist dieses Jahr schon wieder so ein Shios Reise ins Zauberland Re-Release.
Vielleicht kriegt ihr noch ein paar Millionen. Oh ja, ich hoffe, dass es auch nochmal kommt, dass man sich den nochmal im Kino angucken kann.
Ja. Naja.
Da hast du ja gute Erfahrungen mitgemacht.
Richtig. Demon Slayer ist jetzt auch ein Canon-Film, das heißt, das spielt theoretisch dann 1:1 gleich nach der nächsten Season. Ist nicht irgendwas, genau, wo dann in einem Nebenschauplatz irgendwas passiert oder so.
Und das heißt, damit tatsächlich relativ interessant, weil das ist ja jetzt auch das, was Jujutsu Kaisen macht. Ja. Was vorher ja eher unüblich war, dass man einen Sequel-Film gemacht hat und keinen Filler-Film, der nur für den Film geschrieben wurde.
Ja, also ich würde zumindest sagen,
spielt.
Natürlich war KyoAni wieder 10 Jahre allen anderen voraus, weil die ja schon eh damit angefangen haben, längst vor 10 Jahren.
Moment, mit was? Jetzt muss ich überlegen.
Natürlich Harui-Film, dann K-On!-Film, dann keine Ahnung was, alle anderen Filme, das haben sie jetzt ja auch schon, dass sie immer Season 1, 2 und dann machen sie halt einen Film noch danach. Das machen sie jetzt schon in den letzten 10 Jahren bei fast jeder Serie. Jetzt kannst du jetzt einfach die KyoAni-Serie gucken, die sie auch selbst gepublished haben. Überall machen sie das.
KyoAni ist da auch echt weit dabei. Ja. Warte, wurde nicht ein Dragon Maid-Film angekündigt?
Nee, es war ein Spiel, was du, glaube ich, meinst.
Ach so, okay.
Sicher? Shoot-'n-up-Spiel.
Okay.
Naja. Und ich weiß nicht, die meisten Leute schreiben jetzt immer, wenn seit dem letzten Jahr irgendwelche Serien halt Filme ankündigen, dass jetzt der Demon Slayer-Effekt ist. Ich glaube aber eher, dass eigentlich Demon Slayer, der Sequel-Movie, war in dem Trend. Also der ist dadurch entstanden, dass es schon diesen Trend gab, weil wir haben ja auch schon in den letzten 2, 3 Akiba Fast Festivals waren ja immer Filme dabei, die eigentlich ein Canon-Sequel waren von irgendwelchen Serien, die wir vorher gesehen haben.
Ach Mist, ich habe gerade zu tief eingeatmet. ja, tatsächlich. Stimmt, jetzt wo du sagst, wir hatten ja auch den Saekano-Movie und den Nonon-Biori-Film.
Ja, wir hatten
ja auch noch den alle.
Saekano-Film war auch noch.
Hatte ich doch gesagt.
Was, du hast eben Nonon-Biori? Dann hast du doch den anderen, und du hast doch den Bunny Girl gemeint, oder? Eben gerade.
Nee. Okay. Aber stimmt, den gab's auch noch.
Ja, deswegen, okay, dann haben wir jetzt, ich dachte eben,
dass
Bunny Girl nennst und nicht Sekane. Darum war ich gerade verwirrt. Okay, genau, darum ist es, glaube ich, eh schon ein Trend gewesen, der natürlich auch mega viel Sinn gemacht hat, weil es bringt einfach Geld rein. Also Movie-Tickets sind halt gut, was man einnimmt, gerade für Anime, der halt höchstens für ein Studio vielleicht irgendwie franchise-mäßig oder keine Ahnung
was aber bringt. Aber ganz ehrlich, das hatte ich auch nicht mehr so auf dem Schirm, dass das ja eigentlich tatsächlich vorher schon
ein Trend genauso war. Wie Digimon Try, die dann aus einer 25-Episoden-Serie 6 Filme gemacht haben.
Dann ja gut, die okay, das ist aber glaube ich ein bisschen was anderes.
Girl im Panzer, was 6 Filme gemacht haben als Sequels. Hier, Was ja auch vom gleichen Prinzip her ist, weil ich glaube, ich
Evangelion. Studio.
Nee. Das habe ich nicht gemeint, aber das Steampunk mit Cute Girls. Spionage.
Princess Principal?
Genau.
Oder? Okay.
Die haben ja auch sechs Filme angekündigt.
Stimmt,
das ist alles einfach schon drin, darum würde ich nicht als Demon Slayer Effekt dann nennen. Aber gut.
Ja, stimmt. Nee, aber trotzdem, wie gesagt, das freut mich, dass auch Jujutsu Kaisen dieses Format jetzt übernimmt, weil ich fand es eigentlich ganz nett, jetzt einen Film zu der Serie zu sehen.
Ja, ist zumindest ganz cool, auch wenn das ist immer so das Problem an dem Ganzen, weshalb viele auch, wenn Filme meistens cooler, weil sie natürlich mehr Budget haben, mehr Zeit haben, dass dann die Verzögerung für die Veröffentlichung ein bisschen nervig sein kann. Das ist immer so das Problem. Aber ja, ist dann nun mal so. Wir haben es, glaube ich, ganz gut in Deutschland. Andere Länder irgendwie, Lateinamerika oder keine Ahnung was, die haben es halt ein bisschen schlechter. Das ist ein bisschen schade für die.
Ja.
Ja.
Naja, okay.
Und was mich sehr gefreut hat bei Demon Slayer ist nämlich, weil UFO Table auch noch im Produktionskomitee drin ist. Natürlich ganz unten, aber es gibt auch nur, ich glaube, bei denen sind nur vier oder drei. Halt Shueisha, Aniplex, UFO Table und dann weiß ich nicht, ich glaube, es war noch eine vierte Person, oder vierte Person nicht, aber vierte Entität. Vierte
Gruppe.
Ja. Das heißt aber trotzdem an den, wie viel waren es? 300, 500, ich weiß nicht mehr, wie viele Millionen. Die eingenommen hat, hat halt UFO Table auch ganz gut mit dran verdient. Und es freut einen immer, wenn halt Anime-Studios auch dann am Erfolg teilnehmen können.
Ja, mehr dran verdienen kann man, wenn man es am Start vorbeischummelt.
Ja, das war ja auch nicht vom Animationsstudio, das war ja vom anderen Business, vom Kaffee.
Ach, ja. Okay, dann hatte ich das tatsächlich auch falsch im Kopf. Naja, egal. Was meinst du denn inhaltlich zu dem Film?
Ja, also für mich war es ein guter Actionfilm, der, sag ich mal, so das Beste von Demon Slayer aus der Serie so in sich verkörpert hat in diese zwei Stunden. Und ich habe dann auch so gemerkt, dass speziell, was, wenn wir halt so andere Sachen auch mal geguckt haben und so weiter, also jetzt an Filmen, fand ich das schon sehr gut zusammengepackt. Das heißt, ich hatte jetzt nicht so viel, wo mir mal irgendwie langweilig war oder so.
Ja, okay, gut. Da geht's bei uns schon ein bisschen auseinander.
Okay, und dafür halt so für einen Actionfilm, wo man halt mal reingeht, zum Beispiel, wenn ich jetzt sowas vergleiche wie heutzutage, was hier so 0-15-Ding ist, ja, also die Marvel-Filme und so weiter, fand ich den halt so viel unterhaltsamer.
Ja, das stimmt.
Das ist halt einfach so, das ist das, was ich mir eigentlich als Baseline heutzutage erwarten würde. Aber man kann
nicht weil auch die Kämpfe deutlich besser choreografiert sind wie in tatsächlichen Actionfilmen, wo dann sehr viel geschnitten wird. Auch bei Marvel-Filmen ist es ja so, obwohl da auch sehr viel fast schon animiert ist durch die ganzen Spezialeffekte, die hinterher im Computer
Ja, das hätte ich ihr damals gesagt, dass höchstens man sich so Sachen noch heutzutage angucken kann, weil irgendwelche wirklichen Martial Artists sind oder halt vielleicht mal echt lange einstudiert wurde. Aber oft halt wirklich die Kamera und dann noch Wackel dazu und so weiter, ist halt echt einfach so, kann ich mir heutzutage nicht mehr geben, ey. Da schalte ich dann einfach ab und warte, bis einfach die Action vorbei ist, weil es einfach so uninteressant ist.
Es gibt schon ein paar Filme, wie gerade auch zum Beispiel John Wick, die, zumindest die zwei Teile, die ich gesehen habe, die ersten beiden, die gut choreografiert sind, wo du auch, ich sag's mal so, in den Action-Szenen nachvollziehen kannst, was passiert. Ja, aber lass uns bei Mugen Train erstmal bleiben. Wir hatten ja schon, als wir das Ende von der Staffel, von der ersten Staffel Demon Slayer besprochen haben, haben wir ja schon gesagt, okay, es wurde ein Film angekündigt und es geht in den Zug.
Oh ja.
Ich weiß nicht, ob das kurz vor oder kurz nach der Bakano-Folge war. Auf jeden Fall haben wir festgestellt, dass wir es eigentlich auch recht geil finden, so den Zug als Schauplatz zu haben.
Ja.
Das
haben wir schon oft, glaube ich, genug in diesem Podcast erwähnt.
Auf jeden Fall, ey. Stehe ich auch noch immer voll dabei. Und dann haben wir dazu noch diese Traumgebilde, die für mich persönlich eigentlich auch schon immer ziemlich cool waren. Also zum Beispiel in Paprika war es ja fantastisch. Nur ich fand, das wurde beides nicht so wirklich gut genug genutzt, wie man es hätte nutzen können. Ja. Und tatsächlich habe ich am Anfang vom Film, wo es dann auch in diesen Träumen war, habe ich teilweise auch gedacht, okay, es ist jetzt schon ein bisschen langweilig, es zieht sich jetzt schon ein bisschen. Ja.
Echt?
Das war das, was nur ich vorhin so gemeint habe.
Ja, 45 ich weiß, Sekunden, man sieht einen Traum
und es zieht schon für dich? Ich weiß, dass es wirklich nur kurz, ja, ich weiß, dass die Traumsequenz jeweils immer nur sehr kurz waren. Aber, also, die von, wie heißt der, Zenichiro? Zenitsu. Die von Zenitsu war so,
ich dachte, okay, du warst gerade insgelacht, dass du den Namen nicht weißt.
Ach so, ja, natürlich, das war alles geplant.
Da muss ich auch ehrlich sagen, kurzer Einschub, am Ende so ein bisschen, als hier Tanjiro halt auf dem Boden liegt und dann wirklich der Gag halt so nach, keine Ahnung, einer Stunde, eineinhalb Stunden gebracht wird, ich muss schon ein bisschen lachen. Weil das ist halt schon eigentlich so ein bisschen ernster gerade im Moment, aber dann kommt wieder dieser Gag drin und man hat schon, ja, okay, das ist halt schon ganz lustig. Gut, dann mach du weiter.
Also die Traumsequenz von Zenitsu, da habe ich gedacht, boah, ja, okay, wir haben es kapiert. Die von Inosuke fand ich richtig cool. Bei dem Rengoku, dem Flammen, wie
heißt die Hashira? Der Flammeule.
Genau. Die Traumsequenz mochte ich echt gerne. Es ist leider aber das Einzige, was wir so an ja, Charakterhintergrund für den bekommen haben, was ich ein bisschen schade fand. Da hätte man ruhig ein bisschen mehr machen können. Und mein größtes Problem waren ehrlich gesagt die Traumsequenzen von Tanjiro. Weil wir wissen, der Typ liebt seine Familie. Die hätte man halb so lang halten können. Aber naja. Das ist eher ein kleinerer Nitpick. Nur in der Phase, wo du halt so die erste halbe Stunde oder so hast, da finde ich, steigt der Film für so einen Actionfilm sehr, sehr seicht ein. Und das fand ich dann halt eher so, Zumal okay. Du hattest ja schon so die ersten Actionsequenzen mit diesen beiden Dämonen, die so innerhalb von 2 Sekunden gelöst wurden.
Es war auch nicht 2 Sekunden, es war auch schon eine gute.
Ja, klar, aber du weißt, was ich meine. Das wurde relativ schnell abgehandelt. Und dann sitzen die da schlafend in dem Abteil. Und da habe ich schon gedacht, okay, jetzt ist das Tempo komplett raus. Hätte man vielleicht ein bisschen anders lösen können.
Fandest du okay? Ich fand es eigentlich so perfekt.
Also,
meine Nitpicks waren
nämlich auch. Ich fand es vom Pacing her irgendwie ein bisschen komisch.
Okay, weil du es gerade erwähnt hast, will ich dann kurz einsteigen, sonst hätte ich es halt auch später gesagt. Also auch meine größten Kritikpunkte waren nämlich auch die, ich nenne sie jetzt einfach mal Comic Relief Träume. Das sind ja einfach nur die 2 von den beiden gewesen. Da hätte eigentlich einer ausgereicht. Und weil wir ja später
ich hätte halt den von ich hätte halt den von Inosuke genommen und den von Zenitsu gestrichen, weil das wir wissen, was alles, was bei Zenitsu im Kopf abging, wussten wir ja schon. Und das war ja nichts mehr Großes. Und Das hätte man sich auch echt sparen können. Und
damit halt auch noch die 2 Szenen, die dann später bei den Unterbewusstseins genutzt wurde. Gerade weil das auch so ein bisschen so das rausgenommen hat, weil jetzt sind auf einmal. Weil ich dachte natürlich, dass dann, wenn man im Unterbewusstsein ist, dass es dann keine letzte Verteidigungslinie mehr gibt. Und dann ist das noch so als Comic Relief da rein. Und dann denke ich so, okay, sind die beiden jetzt auch super. Aber das waren so meine 2 auch größten Kritikpunkte von den 2 Sachen. Aber so, wie gesagt, der Rest, weil ich hatte vorher natürlich, der Film ist jetzt schon ein Jahr alt oder so und man hat schon 1000-fach halt Sachen gehört. Und natürlich, wie wir alle wissen, nach Demon Slayer, weil es mehr oder weniger auch in Japan so abgegangen ist und auch viele natürlich insgesamt ganz cool fanden, auch Casual-Leute es ganz cool fanden, ist natürlich auch eine kleine Gegen-Hate-Bewegung gewesen. Und dann auch Mugen Train, wenn das der erfolgreichste Film aller Zeiten wird. Und dann gab es natürlich aber auch dann Leute, die halt sachlich so geschrieben haben, was sie halt daran fanden. Da war halt oft, dass gesagt wurde zum Beispiel auch, dass das halt wie eine mehr oder weniger Demon Slayer oder wie Aneinanderreihung von Demon Slayer Folgen und speziell das ja, letzte das Drittel, letzte 30 Minuten, warte kurz, letzten 30 Minuten ja. halt dann noch so ein bisschen angetackert wirkte, weil es halt vielleicht vom Original so weit ist, das habe ich halt mal so gelesen, habe ich mich auch so drauf eingestellt. Und ganz ehrlich,
das stimmt aber auch beides.
Finde ich gar nicht. Das finde ich echt? Überhaupt null.
Wirklich?
Ja, ich finde es wirklich einfach so
also, Moment,
Film zu diesem, vom Pacing perfekt
zu diesem passend. Zu diesem ersten Kritikpunkt, wären das einzelne Episoden gewesen, dann hätte man das wahrscheinlich noch ein bisschen aufgebauscht.
Ja, ich fand es aber schon fließend einfach
alles. Lass mich doch mal kurz ausreden. Ja. gerade den ersten Teil hätte man wahrscheinlich noch deutlich mehr ausgebauscht, wenn man das als Serie gemacht hätte. Und ich muss sagen, ich fand es ganz in Ordnung, dass dieses ganze Traumding so schnell abgehandelt wurde, weil das war halt auch nicht die Stärke von dem Film. Deswegen, hätte man das in Episoden aufgeteilt, hätte man wahrscheinlich am Anfang deutlich mehr Zeit sich gelassen, was vielleicht dem Charakter von, jetzt muss ich nochmal nachgucken, wie er hieß, tut mir so leid, von Rengoku, hätte es vielleicht gut getan, ein bisschen mehr Fokus zu bekommen, aber da weiß ich auch nicht, wie viel hinterher noch kommt, deswegen, ja, war ja ganz in Ordnung. Außerdem durch das, dass er halt so den Archetyp des Straight Man porträtiert, weißt du ja auch relativ schnell, was so sein Deal ist. Mhm. Deswegen sind ja so Archetypen auch eigentlich ganz praktisch, wenn man mal schnell was etablieren möchte. diesen ersten Kritikpunkt kann ich nicht so wirklich nachvollziehen. Es fühlt sich zwar zwischendrin kurz so an, aber durch das, dass dann halt wirklich die Schlagzahl auch entsprechend erhöht wird, ist spätestens nach dem ersten Stück, was ich ja auch ein bisschen als es zieht sich bezeichnet habe, nach dem ersten Stück ist dann eigentlich das Tempo richtig gut und da würde ich auch nicht mehr sagen, dass das sich anfühlt wie Serienfolgen. Der zweite Teil mit dem angetackert, kann ich schon eher nachvollziehen. Also leid mir das tut, weil an dem Punkt, ich glaube, 80 Minuten in dem Film oder so, fühlt sich das so an, als wäre der Konflikt schon gelöst. Und dann kommt aber noch was obendrauf. Das float nicht so geil, also da merkt man schon irgendwie eine harte Kante. Aber es passt dann halt noch irgendwo in den Film rein. Das jetzt irgendwie in den Anfang von der Serie zu packen oder so, das wäre halt Quatsch gewesen. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig. Entsprechend ist es vielleicht ein kleineres Übel, beziehungsweise nachvollziehbare Entscheidung.
Ich hatte natürlich durch die Online-Sachen so ein bisschen erwartet, okay, vielleicht, wenn jetzt zum Beispiel dann so das Zug zu Ende gewesen wäre, dann laufen die irgendwie wo lang, unterhalten sich schon ein bisschen und dann kommt noch mal was. Aber ich fand es schon echt organisch, wie das halt so reingegangen ist. Gab natürlich keine fette große Erklärung, ob es sie noch gibt oder nicht. Also ich habe sie mir jetzt für mich hat es irgendwie Sinn ergeben, mir erklären können, muss ich jetzt, glaube ich, dann irgendwie
fett ausführen. Also, dass da jetzt, ich weiß nicht, willst du das in einem Spoiler-Teil machen, oder?
Ja, können wir dann einen Spoiler-Teil machen.
Okay, weil ich finde, das macht auf jeden Fall Sinn, was da passiert, und da kann mir auch niemand was anderes sagen.
Darum hatte ich,
muss auch
ich hab's ganz halt schlimmer kurz, erwartet.
Ich muss auch ganz kurz dazu sagen, ich finde Demon Slayer so insgesamt gar nicht so geil, aber das habe ich auch schon 2019 am Anfang von der ersten Season gesagt, wo ich sogar kurz getroppt habe. Also ich möchte mich nicht diesem Hate-Train anschließen, aber ich finde das Ganze nicht so super toll wie viele andere.
Ja,
Möchte nur kurz klarstellen, dass ich on the record bin, wo ich gesagt habe, es gefällt mir nicht so toll.
Ja.
Und nicht, dass ich das einfach nur mache, weil es jetzt beliebt ist.
Ja. Nee, auch das, selbst vor der Serie war es ja auch so, weil man online gelesen hat, als die ersten Trailer zu Ufotable kamen, haben da halt schon so Leute gesagt, die es halt Source Material kannten, so, ist halt so nette, vielleicht mittelmäßige Schonengeschichte, was wahrscheinlich durch Ufotable ein bisschen hochgehoben wurde. Und die das Ästhetik ist halt auch ganz nice. Und
das beschreibt sich auch. Das ist halt auch gut. Exakt das, was es ist.
Ja.
Und als solches mag ich das auch echt gerne und gucke das auch echt gerne, nur ich finde es nicht super. Ja.
Ich muss aber trotzdem sagen, dass halt es schon fürs Shonen-Genre spricht, dass ich persönlich jetzt auch sagen muss, dass Natürlich gibt es ein paar negative Aspekte wie Zenitsu, aber in vielen Aspekten finde ich das halt schon einfach viel, viel besser als andere Shonen.
Zenitsu fand ich in dem Film tatsächlich relativ gut eingesetzt.
Ja, weil er so wenig war. Da kommen wir noch dazu.
Ja, nicht nur das, sondern auch, ja gut, ich weiß nicht.
Ja, der macht ja nichts.
Wir hatten ja schon kurz erzählt, dass das halt das Thema Schlaf ist, und wer die Serie gesehen hat, weiß ja, dass Zenitsu erst richtig auftritt, wenn er irgendwie nicht mehr bei Bewusstsein ist. Ja. Und das fand ich halt echt gut eingesetzt. Es war zwar ein bisschen Comic Relief und ein bisschen, weiß nicht, und so ein bisschen, es funktioniert einfach, ne? Aber das war halt auch lang genug etabliert, dass es halt einfach funktioniert. So, dass es in der Originalserie eher nervig ist, wenn's dafür, dass es jetzt funktioniert.
Gut, dann noch kurz, weil wir jetzt dann wahrscheinlich ein bisschen spezifischer gehen wollen, nochmal zum Allgemeinen an sich. Mhm. Produktion ist natürlich Ufotable, und Ufotable ist jetzt so eine Top-Studios auf jeden Fall, haben sich etabliert, haben es gezeigt.
Zwischendrin gab es eine Sache, die ich echt hässlich fand, aber da müssen wir dann, glaube ich, später mit drauf eingehen. Ansonsten sieht der Film wirklich durchgehend richtig gut aus.
Ja. Man muss auch sagen, dass man echt noch mal so ein bisschen gucken muss. Er ist auf jeden Fall besser als die Serie, aber es spricht auch schon für die Serie, wenn du sagst, es sieht genauso aus wie die Serie, obwohl der Film halt einfach eigentlich besser aussieht. Mhm. Was mir halt schön aufgefallen ist.
Das ist halt beides wirklich gut.
Ja, der Zug mit halt der Umgebung sieht halt immer echt schön aus, wie sie halt die Wide Shots machen, wie er fährt. Später das Gegner-CGI ist wahrscheinlich so das, was am schlechtesten so im Film aussieht. Und selbst das sieht ganz okay aus. Und dadurch, dass es ein bisschen eklig aussehen soll, ist es
okay,
halt so.
Okay, gut, dann kommen wir ja doch noch mal irgendwie direkt drauf.
Ja, das
ist nur so kurz. Es gibt so ein paar Stellen, wo das so super glänzend ist. Das fand ich, sieht schon Mist aus. Vor allem, weil es zwischendrin ein paar Shots gibt, wo es eher so fleischig aussieht. Und die sehen richtig, richtig gut aus. Vielleicht ist es auch so ein bisschen ein Eigentor, dass sie uns zeigen, wie gut es aussehen kann, aber über große Teile eben dieses Glänzende eher haben.
Ja, dann halt so, gibt halt 2-3-mal 3D-Kamera-Zooms, die halt gemacht werden. Gibt es zum Beispiel am Anfang im Zug, am Ende, sage ich mal, als man eine Mutter sieht, was ganz schön aussieht. Was mir aufgefallen ist, wo ich mich frage, ob dir das auch aufgefallen ist, die Farbgebung. Die ist ein bisschen kontrastreicher dieses Mal, oder?
Fandest du?
Ja, die wirkt farbvoller. Das ist auch nur in manchen Szenen mir krass aufgefallen. Sonst wirkt es halt wie die Serie, würde ich sagen. Aber oft war das schon so, oh, das sieht aber schon farbvoller aus, darum mal Kontrast.
Ich fand eigentlich, dass es ähnlich wie die Serie relativ niedrig gesättigt mit so ein paar Highlights.
Ja, das also, fällt, glaube ich, speziell am Schluss
da ein bisschen muss man auch auf. Da muss man auch kurz sagen, dieser Farbstil, dass es relativ wenig gesättigt ist, aber es dann so ein paar Highlights gibt, die halt voll gesättigt sind. Es funktioniert auch für die Serie und für den Film sehr gut.
Ja. Die Farbe fällt dann speziell auch nochmal auf, zum Beispiel am Schluss, was ich jetzt als Global Illumination bezeichnen würde, was sie am Schluss ein bisschen eingesetzt haben, das Lighting. Und da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, ich habe dann nochmal so ein bisschen zurückgeklickt, und da ist auch schon so, ja, okay, insgesamt würde ich sagen, dass auf jeden Fall ein größeres Farbspektrum genutzt wurde oder unterschiedlicheres von der Breite.
Okay, es kann auch sein, dass ich einfach die Serie nicht mehr gut genug im Kopf habe.
Ja, ich hätte
einfach so gedacht, ja, okay, der Film wird sein wie die Serie. Ja. Also, das, was du sagst, entirely possible, aber ich kann es nicht bestätigen.
Ja, und sonst halt alles, was ich auch schon an der Serie geliebt habe, ist einfach, Character Design ist großartig, das Line-Art ist großartig, die leichte Textur ist super. Einfach, wie sie jetzt immer noch weiterentwickeln mit den ganzen Effekten, also Wassereffekten, Flammeneffekten und alles Mögliche, ist einfach, gerade weil auch oft immer so gesagt wird, dass halt Ufotable natürlich viel mit ihren Special Effects, CGI und so weiter kaschieren, mit 3D-Kamerafahrten, muss man einfach sagen, die gezeichneten, gerade in Kämpfen und so weiter, Effekte sind einfach 1A, also top of the line, die sind einfach fucking großartig, sehen so gut aus.
Also jeder, der sich mit Animation ein bisschen tiefer beschäftigt, weiß ja eigentlich auch, dass viel einfach kaschiert ist. Und generell Animation, Leute, ist ein Trick, um euer Gehirn dazu zu bringen, zu denken, dass da Bewegung ist, obwohl es nur ganz viele einzelne Standbilder sind. Es ist alles kaschiert.
Ja, ich meine nur, dass er öfters mal halt so gesagt wird, dass dann zum Beispiel darüber kaschiert wird, dass mehr oder weniger die 2D-Animation theoretisch sich nichts bewegt, aber dann halt die Special Effects mit vielleicht, keine Ahnung, Partikeln im Vordergrund sind, dann dass sie sich nur deswegen behelfen.
Ich sag nur, das ist ja absolut das bewegt sich absolut in diesem Gebiet der Animation, dass einfach verschiedene Dinge kaschiert sind. Das finde ich eher technisch gut gelöst, wenn man mit einfachen Mitteln was Gutes darstellen kann, indem man einfach noch ein paar Computereffekte richtig einsetzt. Ist ja auch, die Leute würden sich nicht beschweren, dass das damit kaschiert wird, wenn es halt irgendwie falsch eingesetzt worden wäre und man dann einfach offensichtlich störende Effekte hat. Also, ne?
Ja.
Ist ja eigentlich was man feiern sollte und nicht, was man kritisieren sollte.
Gut, dann würde ich aber sagen, gehen wir jetzt ein bisschen in den Inhalt, den Plot.
Ja, genau. Sollen wir dann jetzt schon Spoiler-Teil machen?
Ja, machen wir Spoiler-Teil, komm mal.
Alles klar, wir haben ja schon über einige allgemeine Aspekte gesprochen.
Korrekt.
Also auch allgemeine Plotpunkte.
Ja.
Gut, eher im frühen Teil des Films sind.
Wir steigen ein, wie unsere drei Demon Slayer in den Zug einsteigen.
Hinterherrennend.
Ja.
Gleich die Zeit verpassend.
Genau. Es war ja das Ende mehr oder weniger, dass sie gesagt wurden, sie sollen hier in den Zug gehen, Rengoku treffen, ja, genau, weil es so viele Demon Slayer verschwunden sind. Der Menschen.
Also ich finde ein bisschen, am Anfang hatten wir ja die Szene mit dem, ich weiß nicht, welche Rolle er nochmal genau hatte, der Vorsitzende von den Demon Slayer Corps.
Mhm.
Das war ja so die erste Szene in dem Film. Die fand ich relativ irrelevant. Kam zwar am Ende nochmal vor, aber wie gesagt, fand ich relativ irrelevant. Aber dann die Eröffnung fand ich eigentlich recht gut gemacht, so dass man wirklich auch wieder einsteigt und wirklich so direkt weiß, was ist der Deal mit den Charakteren, was ist der Deal mit dem Zug und um was wird es jetzt die nächsten 2 Stunden gehen. Also, wie gesagt, den Einstieg fand ich echt gut gelöst. Dann auch insgesamt mit dem Treffen mit Rengoku, den ja zumindest nur Tanjiro kannte zu dem Zeitpunkt. Mit dem Etablieren habe ich ja vorhin schon kurz gesagt, dass der halt einfach so diesen Straight-Man-Archetypen verkörpert. Und dass man dann auch relativ schnell weiß, okay, das ist sein Deal. Im Prinzip auch so ein bisschen nicht die Zuschauerschaft komplett an der Hand haltend, sondern sagend, okay, wir wissen, ihr wisst, wie so ein Charakter funktioniert. Das muss man jetzt nicht so genau machen. Und dann geht's ja auch direkt schon mal in diese erste Action-Szene mit den 2 Dämonen, die auftauchen. Und dann kommen wir zu diesem Traumbereich, was so der erste große Plotpunkt ist, oder?
Ja. Ich muss sagen, also ich bin jetzt nicht so gerade der größte Fan von Rengoku und seinem Archetypen so ein bisschen. Das ist nicht so mein Ding.
Ich weiß nicht.
Wie er dann eher, ich weiß nicht, war das da auch schon oder wirklich nur am Ende, so ein bisschen mehr Lehrmeister war, das hat mir besser gefallen, wo er dann irgendwie so auf einer Linie ganz normal, so sag ich mal, war, geredet hat. Das hat mir ein bisschen besser gefallen als jetzt das hyperaktive, mega, alles super.
Ich finde generell so, wir haben halt echt wenig über den Charakter erfahren. Deswegen ist, und wir sind im Spoiler-Teil, deswegen ist es okay, dass ich das sage, deswegen ist auch am Ende, dass er getötet wird, so ein bisschen für mich gewesen, ja, okay, es ist jetzt sehr kitschig, aber so wirklich einen Charakter habt ihr ja nicht verloren. So wirklich also im Prinzip, was wir da hatten, war so eine Schablone wie aus dem Malbuch, aber so wirklich ausgemalt, so wirklich ausgefüllt war der Charakter ja noch nicht. Deswegen ist er so, okay.
Ja. Für mich war das aber ausreichend. Ja,
wie gesagt, durch Musik und so weiter war das auch echt kitschig und drückt dann auch auf die Tränendrüse, aber Naja.
Für mich war es halt ausreichend, weil ich brauche echt nicht wirklich für jetzt jeden der sieben, was war's, Hashira? Nee,
Ja, irgendwie sowas.
Brauche ich jetzt auch nicht dann in Zukunft plus dann noch dann die ganzen Top-Dämonen und so weiter.
Ja, ich hätte
es ausufern, ne? Darum fand ich das eigentlich vollkommen ausreichend.
Ich hätte es an dem Punkt gebraucht, wenn er vielleicht ein bisschen länger da gewesen wäre, aber durch das, dass man ihn halt wirklich direkt nach dem Film im Prinzip schon wegwirft, ist schon so, ja, okay. Ja,
ich denke, passt. Weil das hattest du ja auch früher erwähnt, mit dass
da noch ein bisschen was kommt.
Genau, weil er ja dann zu dem nach Hause geht, mit seinem Vater wahrscheinlich irgendwas redet. Da denke ich mal, dass das dann komplett für mich ausreichend sein wird.
Ich denke auch, dass da noch was kommt, nur halt in dem Film kann ich das schwer mit ins Kalkül ziehen, weil ist halt noch nicht so weit.
Ja. Sonst halt, ja, beim Anfang, ist, wie gesagt, dann Gespräch zwischen den beiden war halt dann so ein bisschen, ja, leicht unnötig, aber okay. Dann natürlich, als der Schaffner reinkam oder der die Tickets abgelinkt hat,
war es ja schon. Ja, der Schaffner hat direkt auch schon so eine, so eine distanzierte Art, wo du auch direkt weißt, okay, hier stimmt irgendwas nicht.
Ja, das ist ja jetzt auch nicht irgendwie so, was? Oh mein Gott.
Das ist auch keine große Überraschung.
Das wird natürlich so extra gemacht. Hat ja wahrscheinlich klar, jeder, außer klar, die irgendwie natürlich. 8-jährigen japanischen Kinder, die irgendwie im Kino waren, gemerkt.
Ja. Also, gut, ja. Soweit war das. Das ging halt dann alles relativ zügig, um eben diesen Plothook, dieses Schlafen, diese Traumwelten und dieses Unterbewusstsein einzuführen.
Waren dann gleich die Traumwelten? Oder hat man dann vorher noch das Gespräch zwischen den ganzen Kindern, den Schaffner und unserem bösen Dämon gesehen? War das dann da?
Ich glaube, wir haben zuerst gesehen, dass sie schlafen und dann hatten wir dieses Gespräch, ja.
Also ich meine, ob man das Unterbewusstsein schon gesehen hat oder das.
Nee, weil hatten wir noch nicht gesehen.
Weil ich fand persönlich das Prinzip, dass er ihnen halt diese wunderbaren Träume verspricht, dass sie halt dann einfach schlafen und einfach diesen wunderbaren Traum haben. Ja. Fand ich schon echt cool als Konzept, so als Belohnung.
So ein bisschen genau, so auch dieses, wo der Schaffner sagt, jetzt bring mich zurück zu meiner Frau oder sowas. Deswegen hat man die Traumwelten noch nicht gesehen, weil ich habe dann auch schon gedacht, okay, will der jetzt irgendwie, dass er umgebracht wird oder so? Aber natürlich mit diesen Traumwelten ist das was ganz anderes.
Ja.
Natürlich will der im Traum halt seine Frau wiedersehen, so wie Tanjiro halt seine Familie wieder sieht.
Ja, was halt so.
Ist schon ein cooler Kniff.
Genau, was so ein bisschen halt wie Suchtabhängigkeit so ein bisschen so reingeht.
Ja, genau.
Wir wissen halt nicht, ob die schon mal einen Traum gehabt haben und dann danach gesagt wurde, okay, wenn du weiter träumen willst, dann musst du mir jetzt helfen.
Ja, ja.
Ist immer so
gemacht. Wenn er sagt, dass er zurückgebracht werden möchte, dann, ja.
Das fand ich schon und echt als Konzept mega geil.
Die Kinder waren ja Lebra-krank oder
einer so? Einer aber zumindest, die anderen denke ich nicht.
Ja,
das also wahrscheinlich ich gehe mal davon aus, Scheiße ging.
Ja, ich gehe mal davon aus, dass es für die Kinder auch so war, dass die eben im Traum lieber sind als in der Realität.
Genau.
So wie eben beim Schaffner.
Ja.
Und dass die deswegen eben die Aufträge von diesem Dämonen erfüllen.
Ja.
Was so insgesamt stimmig ist, ja, kann man nichts sagen.
Dann hatten wir ja dann die Träume. Wir hatten ja zuerst, denke ich mal, Rengoku war, glaube ich, zuerst, weil ich dann ich ganz cool auch, fand, ja. Dass er, also ich fand persönlich seine Familiensituation mit seinem Vater ganz nice, dass er anscheinend einer war, der dann aufgehört hat, Hashira zu sein. Ich gucke mal, was heißt auch Hashira, oder?
Ja, ich meine schon. Du kannst ja nochmal nachgucken. Ich kann zu dem Zeitpunkt halt sagen, es war halt interessant, aber das ist halt so ein bisschen das Setup für die zweite Staffel, gehe ich mal davon aus, dass wir da dann mehr erfahren. Deswegen, ja, ich hatte mir da in dem Film halt noch ein bisschen mehr gewünscht, aber wie gesagt, ich kann halt die Entscheidung nachvollziehen, beziehungsweise den Fluss nachvollziehen, den die Geschichte da jetzt nehmen wird. Ja.
Ja.
Entsprechend kann man da ein Auge zudrücken.
Ja. Dann fand ich persönlich eigentlich auch Tanjiros Traum ganz okay, weil es natürlich ich immer als eigentlich ganz gutes Element finde, wenn man dann nochmal auf sowas Traumatisches, was ja auch für ihn dann das Event war, was ihn auf seine Reise geschickt hatte,
ich weiß nicht.
Konfrontieren muss.
Es fällt mir irgendwie ein bisschen schwer, den redundant zu nennen, weil letztendlich ist es ja so die Geschichte, wie er realisiert, dass er in einem Traum ist und sich daraus
Da befreit. Kommen wir noch gleich dazu.
ja, klar. Deswegen fällt es mir ein bisschen schwer, das redundant zu nennen, weil zumindest die erste Folge von der Serie haben wir ja praktisch dasselbe schon gesehen. Eben diese heile Familie, diese heile Welt, die dann ja zerstört wurde. Und auch generell bin ich nicht so der Riesenfan von diesem Motiv. Ja, aber Familie und alles toll, bin ich nicht so ein Riesenfan von. Aber es tut halt, was es tun soll. Entsprechend, ja, Tanjiros Traum ist so ein bisschen, ist halt notwendig, ne?
Ich finde es halt interessant, weil das ja auch später genutzt wird, auch wenn du wahrscheinlich sagen würdest, dass jetzt Tanjiro vielleicht so als Charakter nur 15 ist, weiß ich jetzt halt nicht. Ich finde halt, weil er ja so gutmütig ist und auch gefestigt ist, speziell wie es ja dann später nochmal mit den Albträumen gemacht, wie das umgedreht wird, dass es ihm ja scheißegal ist, weil er ja weiß, dass seine Familie das niemals machen würde. Ja. Und darum finde ich das halt schon schön, wie die Konfrontation mit diesem Charakter funktioniert.
Also
das generell ist halt nicht so mega pissig und oh nein, meine Familie, ich will eigentlich gar nicht gehen.
Also generell die Gutmütigkeit von Tanjiro ist halt fantastisch, wird auch in dem Film mehrfach wiederholt, was, wie gesagt, auch passt, weil das ist halt die Hauptfigur von der ganzen Serie. Wir hatten da zum einen die Stelle, wo sein Unterbewusstsein den Eindringling genau zu diesem Kern geführt hat und so, wie, ihr führt mich hierher, ihr wisst doch, dass ich was Böses im Sinn habe, und dann so, ja, aber das hast du doch gesucht, oder? Hier ist es. Was schon so diese Gutmütigkeit nochmal unterstreicht. Und dann auch später, wo er abgestochen wurde und dann sagt, oh, ich muss aber am Leben bleiben, sonst wird dieser arme Mann zum Mörder.
Ja.
Wie gesagt, das ist halt ein bisschen drüber fast schon. Ja. Aber es ist halt Tanjiro. Und man muss, glaube ich, auch irgendwo ein bisschen drüber gehen, wenn man noch so einen, in Anführungszeichen, gutmütigen, schonen Protagonisten zeichnen möchte, weil die sind ja alle irgendwo gutmütig, die sind ja alle irgendwo nett und hilfsbereit und so weiter. Deswegen muss man, wenn man das noch ordentlich machen will, ja nochmal einen draufsetzen. Entsprechend finde ich das auch vollkommen in Ordnung.
Ja, was ich mich halt dann gefragt habe, da kommen wir jetzt dazu, nämlich auch zu den ganzen anderen, das habe ich ja Anfang schon vorher weggenommen, weil ich gesagt habe, das ist eins der Dinge, die mich gestört haben, weil natürlich Tanjiro am Anfang, als er im Traum war, war kurz die ersten paar Sekunden, wie er außerhalb des Traums sah, und dann wurde er in seine alte Form geschickt, wo er dann alles vergessen hat.
Genau.
Und da ist nämlich dann mir auch zum ersten Mal gekommen, okay, wie wird das jetzt ausgelöst, weil wir haben ja schon gesehen, dass Rengoku unterbewusst halt die eine Dame aufhält, das eine Mädchen, indem er sie ja wirkt und so weiter.
Ja.
Weil es ja so die Frage, weil wir haben ja jetzt mit Rengoku und Hashira, was ja jetzt so ein bisschen Power-Level heißt, dass sie ja mega krass ist. Und wenn jetzt dann irgendwie, wer jetzt dann rauskommt, Tanjiro oder nicht, und dann kommt sie auch mit rein, dass irgendwie dann Unterbewusstsein, die anderen beiden haben auch irgendwelche Viecher dann in ihrem Unterbewusstsein, weil ich dann eher so mäßig fand.
Ja.
Dann war natürlich die ganze Zeit die Frage, also man wusste ja schon, wir haben immer noch Nezuko und dass Nezuko irgendwas machen wird. Und da kann ich wirklich dann sagen, das hat mich so ein bisschen zu lange gedauert, bis der Nezuko in Aktion getreten ist. Das war
auf
nämlich das Ding.
Fall.
Aber da muss man echt sagen, als sie in Aktion getreten wurde, holy shit, oh, sie ist so cute. Oh, das war so wundervoll.
Ja, ja.
Also es war ehrlich,
kann Gott. Ich zustimmen. Kurze Frage, wollen wir jetzt die ganze Story zusammenfassen oder wollen wir uns ein bisschen ranhalten? Wir haben ja noch ein zweites Thema heute.
Darum keine Sorge, das sollte ja dann jetzt zu den einzelnen Punkten gehen.
Ja, ist klar, ich weiß noch nicht, ob du jetzt alles zusammenfassen wolltest oder...
Ja, darum, ich habe ja eben gerade das alles zusammen.
Ob wir jetzt schon so langsam zu dem Kampf springen wollen zwischen dem Dämonen und unserer Party.
Ja, kommen wir jetzt dazu. Wie gesagt, Nezuko war einfach mega süß. Wie sie aufgewacht ist, dann voll frustriert war und dann auch noch erstmal sich selbst Headpads gegeben hat, weil es einfach, ach Gott, das war so geil.
Gut.
Ich konnte nicht mehr, weil es einfach so mega gut war. Und natürlich, als er dann Headbutt gegeben hat, nicht nur Headpads, sondern auch noch Headbutt. Und dann angefangen hat zu bluten. Ja. Und dann, genau, geht es alles halt voran. Tanjiro kann halt aufwachen durch Nezuko und
ja, der wichtige Punkt ist, dass er sich ja sein Schwert an den Hals setzt und sich entweder köpft oder zumindest die Schlagader durchschneidet oder so.
Genau, also Selbstmord
begeht. Um aufzuwachen. Also tatsächlich Selbstmord begeht, genau. Was ja später nochmal wichtig wird. Was ich auch ganz in Ordnung fand.
Ja, und was auch echt recht cool war, muss man auch einfach so sagen.
Wobei ich auch sagen muss, dass...
Wie es ja, auch okay. genutzt wurde später, kommen wir auch nochmal
dazu. Ja, genau. Ja, wie gesagt, das ist halt was später nochmal kommt.
Ja.
Genau, dann war auch schon die Konfrontation.
Genau,
richtig. Würde ich sagen, mit dem Dämon.
Ja.
Und was? Ich muss sagen, der Dämon an sich, ja, diese Nummer mit, ja, ich habe mich mit dem Zug fusioniert, ja, das fand ich insgesamt eher so mäßig cool. Ja, erzähl du mal was dazu.
Ja, war halt okay. Fand ich jetzt auch, ich fand es jetzt nicht unbedingt schrecklich oder so. War halt ganz nett.
Also
und dieses hat halt so ein leicht was von irgendwie Cosmic Horror mäßig irgendwas, wie man es halt so kennt. Ist halt so ein bisschen dadurch auch geschwächt worden, dass so. Halt das in Anführungsstrichen Fleisch halt nicht so fleischig war. Also stell dir sowas wie hier, wie heißt vom Alienmacher.
Nee, es gab.
Ginger, wie heißt der?
Was?
Fällt der Name gerade nicht ein.
Von dem Film oder von dem Typen?
Von dem Typen. SP Ginger, der Alien. War das der Alien? Das war doch der Alien. Der fürs Design so Zeugs verantwortlich war.
Guck du nochmal nach, ich kann kurz was zu der.
Giga. HR Giga. Wenn es halt ein bisschen nochmal mehr in HR Giga-Richtung gegangen wäre, wäre es halt nochmal ein bisschen geiler gewesen, anstatt nur so texturloses Zeug.
Zwischendrin gibt es eine Szene. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob Tanjiro da fällt oder springt. Auf jeden Fall ist der dann zwischen Tentakeln davon und die sehen dann in dem Moment 2D-mäßiger aus und sehr fleischig. Und die Textur hätte ich mir gern für alles gewünscht. Dann würde das mit den Augen zwar deutlich seltsamer aussehen, weil das halt dann nicht mehr so Wackelpudding-mäßig aussieht. Aber ich glaube, das hätte dem Ganzen noch mal eine andere Komponente gegeben, die besser funktioniert.
Ja, ich musste halt
gerade. Aber das ist auch, wie gesagt, kleine Designmeckerei. Ist jetzt nicht super wichtig.
Okay. Mich hat halt schon viel speziell auch später an Fate erinnert. Weil einmal
Ja, gerade an diese Gral-Geschichten.
Ja, also zumindest siehst du dann auch, wirst du sehen, wenn wir, oder wenn du vielleicht in Zukunft Fate Grand Order den Pseudomon-Film siehst, die, die Dämonensäulen, sage ich mal, so heißt es, glaube ich, dann auf Deutsch, dass die mit den Augen das Video bekannt vorkommen. Und auch, es gibt hier nämlich dann später die Action-Szene, wo sie ja dann, wo die Tentakel hochkommen und so weiter, hat mich dann wieder an Fate Grand Order Babylonia, wo es ja dann gegen Gorgon der Fight auch so ein bisschen hat mich halt daran erinnert. Darum genau. Naja. Ich fand halt nur, das Beste daran war, als zum ersten Mal dieses komische Schleimzeugs kam, wo er seinen Kopf dann oben dran hatte, weil das war ein bisschen eklig. Muss ich auch sagen, das war schon. Okay. Dieser Wurm mit dem Kopf war so.
Lass uns da aber gar nicht so lange dran aufhalten, weil wir wissen ja dann diese Fusion mit dem Zug und dann, wo ist der Kopf von dem Zug? Natürlich im vorderen Abteil. Da ist dann auch die Szene, wo Tanjiro abgestochen wird von dem Zugführer.
Ich will aber kurz noch eine Szene sagen, und, Lukas, als nämlich Zenitsu aufwacht und natürlich seine Technik einsetzt.
Und ja, er wacht ja gar nicht auf.
Ja, beziehungsweise halt in Aktion tritt. Und einfach diese Szene mit der Außenansicht vom Zug, wo dann halt das Licht so vom Fenster zu Fenster weitergeht, das war schon, das war 1A.
Das war cool.
Das war nice. Ja. Habe ich auch gesagt, ey, Zenitsu, geile Sau.
Generell fand ich, das ist eine sehr gute Idee, Rengoku und Zenitsu im Zug kämpfen zu lassen, zusammen mit Nezuko und auf dem Zug Tanjiro und Inosuke. Weil Inosuke ist so jemand, der hat mich in der Originalserie einfach nur genervt. Ich fand, es gab keine wirklich coole Szene mit ihm oder wirklich unterhaltsame Szene. Es war wirklich nur Nerverei. Ja. Ich glaube, im Wald gab es dann eine coole Szene. Also ich will das jetzt nicht komplett runterspielen. Mhm. Aber in dem Film, gerade in dem Action-Teil, wo er auch wirklich ein bisschen teamfähiger ist und ein bisschen mehr nachdenkt, da hat er mir auf einmal echt gut gefallen.
Ich fand halt vom Writing halt mega cool, weil er ja am Anfang gesagt hat, immer den Zug als, wie hat er den angesprochen? Als Meister, als irgendwie, als diese Person, dieses Ding, gegen das er halt kämpfen muss. Und dass es sich halt herausstellt am Schluss oder in der Mitte, dass es halt wirklich theoretisch der Dämon ist. Und das fand ich schon ganz schön, dass es halt so vom Anfang, weil er ja theoretisch sogar in seinem Traum hatte ja dann den Zug als Gegner. Das fand ich schon ganz cool. Das hat mir vom Writing her generell, ganz gut gefallen.
Generell, das Writing ist eigentlich ganz gut. Es wird alles irgendwo, es gibt bei allem irgendwo ein Setup und dann irgendwo eine Resolution, das funktioniert. Aber das hat ja Demon Slayer schon bewiesen, dass das oftmals funktioniert.
Und dann gibt's erstmal, mir kam zuvor, eine halbe Stunde komplett nur Action. Kommt es hin?
Ja, so in etwa. So in etwa.
Auf jeden Fall, dass dann irgendwie Rengoku macht dann alles im Zug irgendwie, man sieht ein bisschen Zenitsu und
außen haben wir den Kampf mit
und halt dann genau
Inosuke, die dann halt Tanjiro auch tatsächlich den Zug köpfen. Interessanterweise.
Das ist halt echt einfach mega.
Dann ein Kleisterzug, wir bekommen so ein bisschen diese Szene, in der Tanjiro beigebracht bekommt, hey, du kannst auch atmen, um dich zu heilen, was
habe ich mir auch
ganz
schön
in Ordnung funktioniert.
Wunden schließen bei Sheer Force and Will.
Ja, genau. ganz kurz, dann haben wir die Konfrontation mit dem anderen Dämon, mit dem Upper-Dämon.
Willst du aber nichts noch zu den vorigen Action-Szenen einfach an sich sagen?
Ich weiß nicht. Wir haben ja am Anfang schon viel dazu gesagt. Ich möchte wirklich ein bisschen Tempo machen. Ich will jetzt nicht wieder eine 3-Stunden-Episode oder so.
Okay, ich kann auf jeden Fall sagen, dass Best vom Besten ist. Es ist einfach mega geil, wie auch die ganzen Fähigkeiten eingesetzt werden, wie jetzt auch Inosuke eingesetzt wird. Synchronattacke ist halt, finde ich persönlich, die nächsten 20 Sekunden sind einfach mega.
Ja, gut.
Und, genau.
Ja, gut.
Das macht halt auch wieder aus.
So ein Schonen-Klischee, halt was einfach funktioniert, ne?
Und das ist zumindest auch seine Maske für etwas Gutes.
Oh, ja, okay, gut. Daran habe ich. Ja, ich wusste es, aber naja, egal. Hätte ich jetzt nicht nochmal extra erwähnt.
Genau. Nezuko und Zenitsu sind auf der anderen Seite und kümmern sich um die anderen Leute. Und auf der anderen Seite wird halt Tanjiro beigebracht, wie er Wunden schließen kann. Durch Wollen.
Ja, ganz kurz, da ist dann die Frage, also es taucht ein größerer Dämon auf, der im Prinzip Rengoku anbietet, ihn zu einem Dämonen zu verwandeln. Ist es nur in Jojo oder ist es auch in Demon Slayer? Wo bei Jojo, wenn du zum Vampir wirst, kannst du deine Atmung nicht mehr richtig benutzen und die Energie, die da frei wird, kannst du nicht mehr benutzen. Ist es bei Demon Slayer dasselbe, nur mit Dämonen statt Vampiren?
Sehen wir vielleicht noch,
weil
wenn du drauf geachtet hast, als die Top-Dämonen man so ein bisschen im Schatten gesehen hat, war einer, der sah eher schon so aus, als ob der mal Schwertkämpfer aka Demon Slayer vielleicht war.
Okay, also weiß man noch nicht.
Nein, glaub nicht.
Gut. Generell diesen Dialog, was sich so ein bisschen angefühlt hat wie eine philosophische Auseinandersetzung zwischen Menschsein und nicht mehr Menschsein, fand ich ein bisschen plump. Also da hat mich irgendwie keine Seite überzeugt und das war sehr,
ich muss auch sagen,
da hat man so ein bisschen erhofft, könnt ihr euch endlich die Schädel einschlagen, oder?
Ja, ich fand sogar ganz gut, dass einfach dieser Dämon war ein bisschen out of place, man hat eigentlich nicht so wirklich erfahren, außer dass er halt anscheinend Martial Artist ist, der halt gerne starke Leute irgendwie bekämpft und halt dadurch viele Hashira getötet hat, weil es auch so mir so vorkommt, wenn jetzt halt theoretisch das wirklich so geben würde und einfach so ein Top 3 Dämon halt da so vorbeischaut und dann sieht, dass er ein Hashira ist und einfach Bock drauf hat, ihn anzugreifen oder ihn vielleicht halt zu sich zu holen. Dass einfach genauso der Dialog so funktioniert. Es ist nicht, dass man noch irgendwie eine Hintergrundgeschichte, ich war ja, Martial Artist und habe mein Leben lang trainiert.
Nee, auf jeden Fall.
Das fand ich schon mal auch ganz gut. Ja. Das hat mir nicht gefallen. Darum fand ich nämlich auch das, was sie am Anfang gesagt haben, mit dass Leute es halt so komisch fanden, dass es so abgehackt war. Darum, es hat für mich eigentlich ganz gut gepasst.
Ja, auch, wie gesagt, ich finde auch, dass das abgehackt war, aber ich finde nicht, dass es keinen Sinn ergibt oder so. Weil natürlich, wenn jetzt dieser, in dieser Dämonenorganisation ist ja relativ bekannt, dass da jetzt so ein Hashira mitfährt. Weil die hatten ja auch alle drauf gesetzt, dass der Traumdämon den erledigt. Und deswegen macht es natürlich voll Sinn, dass jemand, der gerne gegen Hashira kämpft, auch irgendwo bei diesem Zug ist und sich dann denkt, ach, wenn das nicht klappt, dann ist bin ich dran. Und deswegen, ich finde, das passt rein. Es fühlt sich trotzdem abgehakt an, wie so ein harter Schnitt. Ja,
da sind wir beide dann.
Kann ja beides Meinung. Sein, ja. In dem Fall tatsächlich.
Auf jeden Fall gibt's dann den fetten Kampf, der nochmal, nachdem wir schon vorher dann mal jetzt natürlich die, keine Ahnung, 10 Minuten mal jetzt nur runterkommen von der Action, die vorher alles war. Aber dann genau gibt es dann zwischen den bis jetzt zu sehenden zwei stärksten Kämpfern, man weiß ja nicht, wie der Original-Dämon, weiß ich nicht mehr, wie er heißt, wie stark der ist, ist jetzt zumindest, sieht man mal, wie es da abgeht. Und das ist halt natürlich einfach mega geil, gerade auch, weil Rengoku natürlich hier der Flammen-Hashira ist, Feuer-Hashira, und es sieht natürlich alles ganz geil aus.
Ja.
Und,
ja, also da auch wieder halt geile Action-Szene, ne?
Ja, und ich persönlich fand auch den Soundtrack ganz cool, weil der ein bisschen jetzt auch anders war mit dir. Es ist so, ich weiß nicht, wie kann man jetzt schlecht irgendwie beschreiben? Du weißt, glaube ich, was ich meine, mit der Stimme, wie das eingestiegen ist. Das war nämlich auch ein bisschen anders als die meisten Sachen Demon Slayer bis jetzt, fand ich. Darum, das fand ich echt cool, wie das dann schon mal Hype in den Kampf eingestiegen ist.
Was aber ganz cool war, war diese Nummer, dass im Prinzip für beide Kämpfer so ein bisschen die Zeit relevant wird. Weil der Dämon kann sich nicht so lange aufhalten, weil die Sonne aufgeht. Und Rengoku als Hashira, der kein Dämon ist, hat halt auch nur eine begrenzte Anzahl Kraft noch übrig nach dieser Zugnummer. Und wird natürlich auch verletzt. Und es wächst ja bei ihm nicht einfach direkt wieder zusammen,
ja,
wie bei dem Dämon. Das fand ich relativ cool. Ich fand es auch relativ cool, dass es nicht irgendwie dick unterstrichen wurde, hey, die Zeit ist jetzt hier relevant oder so, sondern dass das so natürlich aufgekommen ist, dass man auf der einen Seite gesehen hat, Rengoku wird immer schwächer durch das, dass er halt immer weiter verletzt wird und immer weniger Kraft übrig hat. Und die Sonne geht auf, es wird ein bisschen heller und der Dämon denkt sich natürlich, scheiße, ich muss hier schnell fertig werden.
Ja. Ich muss auch sagen, das war so ein Element, weil ich schon fast vergessen habe, dass natürlich, es gibt voll Sinn, weil die müssen ja nachts kämpfen, dass dann halt sowas passiert, dass man ihn auch einfach stallen kann, bis er halt von der Sonne erwischt wird. Das ist mir echt
gut,
dann
sind,
auch so,
sind wir ehrlich, die Dämonen sind halt eigentlich auch einfach Vampire, ne?
Ja, ist ja so. Darum ist ja, ich habe es ja bezeichnet, dass Vampire mag ich eher, wenn es höchstens Ghule sind.
Ja, ja.
Und so wie bei Demon Slayer, ja, kann man eher als Ghule bezeichnen. Hattest du das Ganze mit Kopfhörern oder mit Lautsprechern gehört?
Mit Kopfhörern.
Okay, weil dann war ja einmal diese Szene, als sie ja dann im Nahkampf zusammen waren mit dem Schrei von dem Dämon.
Ja.
Und da war das Sounddesign echt geil. Das war echt nice. Es war ja so nicht ganz dreidimensional, aber halt schon so ein bisschen wirkend, dass sich bewegt, der Schrei. Das war, fand ich sehr super.
Ja, das war gut.
Und
generell, man muss auch sagen, das Sounddesign war zwar unaufdringlich, aber doch ziemlich gut, ne?
Ja. Und dann kommen wir auch so zum Ende. Tanjiro verliert wieder sein Schwert.
Ach so, ja.
Ja, stimmt.
Das ist lustig in der
nächsten Season. Und
nun.
Dann kommt auch noch mal so, was ich auch dachte, weil jetzt im Tod sagt halt Rengoku, dass Tanjiro halt bei sich so angucken kann zu Hause. Und das fand ich so ein bisschen okay. Hätte das theoretisch nicht schon am Anfang sagen können? als sie sich unterhalten haben, war ich mir nicht
sicher. Also er hat ja gesagt, dass es ihm gerade erst eingefallen ist. Da muss man, glaube ich, auch immer ein Auge zudrücken
können. Ja, da war ich mir nicht mehr so sicher, ob es eine Begründung gab und so.
Ja.
Ja, und dann gab es halt dann, als natürlich, was ich als Global Illumination gesagt habe, als die Sonne aufgeht, mit der 3D-Kamerafahrt an Rengoku und Tanjiro vorbei zu seiner Mutter, was halt so an sich ganz schön war, animationsmäßig. Genau, und dann haben wir am Schluss, was du am Anfang der Folge gesagt hast,
am Anfang des Spoiler-Teils
gesagt hast, dass sie jetzt nochmal den Meister haben, der halt dann am Schluss
nochmal da ist. Ja, und die anderen Hashira ja auch.
Ja. Ich war mir auch nicht sicher, Lukas, bei dem Meister. Ich dachte eigentlich, der hätte die zwei kleinen Zwillinge da gehabt. Kennen wir die große? Ist es die gleiche? Ist jemand anders?
Nee, die zwei Kleinen haben ja nur die Prüfung abgehalten.
Genau.
Die waren ja auch letztes Mal
am Ende der Folge. Und diesmal ist eine Kleine da gewesen, eine größere. Und die Größe kennen wir nicht, oder?
Die bei ihm war glaube ich, bei dem Meeting der Hashiras schon dabei.
Okay.
Was ja direkt nach,
also
was ja dann Folge 20 oder so in der ursprünglichen Serie war.
Ist mir gerade aufgefallen, da ich da wieder verwirrt war, so, okay, war da was?
Wollen wir zum Fazitteil übergehen?
Können wir
oder
machen.
Hast du noch was? Okay, dann gehen wir zum Fazitteil über. Was sagst du denn zu dem Demon Slayer-Film jetzt in seiner Gänze?
Also für mich das Beste so auch von der Serie. Es war ein super Actionfilm. Ich fand ihn insgesamt halt vom Pacing und so weiter super passend. Gab halt so diese zwei, drei kleinen Comic Relief Sachen, die mir so mäßig gefallen haben. Aber so einfach zwischendrin so 30 Minuten Nonstop Action und so weiter, halt einfach mega. Und es hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Und ich freue mich auch, was Ufotable in Zukunft noch machen wird. Ich hoffe, dass sie dann möglichst schnell Demon Slayer durchbekommen, damit sie auch andere Sachen wieder machen dürfen oder können.
Ja. Gut, ich muss mich dir tatsächlich anschließen. Es ist halt wie die Serie. Aber es erbt halt auch so ein paar Probleme von der Serie. Und zwar namentlich halt, dass die Story eher 0815 ist. Zumindest meiner Meinung nach. Und es gibt gerade immer so ein paar Kleinigkeiten, wo ich sag, das ist nicht so ganz stimmig, das ist nicht so ganz so gut. Für mich ist Demon Slayer immer noch nicht so Kopf aus Action-Kino. Es hat schon noch einen gewissen Anspruch. Es läuft auch rund soweit. Ja, aber es ist jetzt nichts super Tiefgründiges. Und entsprechend, wenn man mit der Erwartungshaltung reingeht, dann ist es halt auch einfach unterhaltsam. Okay. Macht es auch Spaß. Insgesamt gilt es aber, glaube ich, auch für die ganze Serie.
Dann noch eine Frage an dich, Lukas. Hättest du den Film gerne im Kino gesehen?
Ja.
Okay.
Ja, nee, tatsächlich. Da hätte es mich wahrscheinlich zwischendrin mehr gestört, dass es so ein paar Stellen gab, die sich meiner Meinung nach gezogen haben. Aber dafür wäre es, glaube ich, für die Action-Szenen echt wert gewesen.
Ja, und wahrscheinlich auch beim einen oder anderen Sounddesign.
Gut. Ja, das auf jeden Fall.
Schauen wir mal, was glaubst du, wenn nochmal ein Demon Slayer-Film kommt, wieder mehr verdienen, wieder mehr einnehmen?
Ich habe es, glaube ich, letztes Mal, oder was heißt letztes Mal? Ich habe es, glaube ich, schon gesagt, als das bei uns bei den News war. Ich finde es ein bisschen schade, dass so ein Serienfilm mittlerweile der meistverdienende Film ist. Weil,
ja, weiß ich nicht.
Ja, weil ich finde, ich bin halt ein sehr großer Fan von alleinstehenden Filmen, wo man nicht vorher irgendwie noch was gesehen haben muss. Aber ja, ich kann mir gut vorstellen, dass weitere Serienfilme auch noch mal entsprechend besser verdienen. Ich weiß nicht, so was wie Jujutsu Kaisen war ja jetzt nicht so das große Phänomen wie Demon Slayer. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass da der Film noch mal ordentlich einspielt. Und sollte es tatsächlich noch mal einen Demon Slayer-Film geben, denke ich tatsächlich auch, dass der einfach durch die höhere Verbreitung der Marke und durch vielleicht fehlendes Corona oder nicht mehr vorhandensein des Corona noch mal deutlich mehr in den Kinokassen einspielen.
Wahrscheinlich sogar noch international, weil in Amerika hat er ja gar nicht so viel eingenommen. Konnte auch nicht. Ja, ich bin ja immer noch der Meinung, ich glaube, dass wahrscheinlich Ufotable natürlich versucht, möglichst als Vision nicht unbedingt nur Filme zu machen, aber wahrscheinlich werden die schon ein bisschen darauf hingedrängt. Ich glaube aber, es könnte sein, ich habe das Source Material nicht gelesen, ich weiß nicht, wie es im Manga ist, dass der letzte Arc könnte sowas sein, dass der einfach in 3 Filmen, 4 Filmen oder so weiter gemacht wird, aufgeteilt wird.
Mhm. Dass da so zum Ende hin das gemacht wird. Wir bekommen jetzt der nächste Teil ist doch wieder eine Serie, oder?
Ja, wir haben ja jetzt auch den Film deswegen angeguckt, weil der kommt ja nächsten Monat.
Nächsten Monat schon?
Ja, oder? Ist nicht
Winter Season. Ich dachte, das ist noch gar nicht klar, wann es kommt.
Es hieß 2021?
Ich habe nämlich auch gedacht, dass das in der Winter Season kommt. Kann's
ja noch sein.
In der Herbst Season kommt.
Ja.
Aber es taucht nicht im Seasonal Chart auf und.
Sicher?
Ich weiß nicht.
Es ist ja immer so, jetzt Seasonal Chart ist manchmal ein bisschen schwierig, wann jetzt wie, wo, was.
Zumindest gibt Wakanim noch nicht an, dass das bei ihnen kommt, was ja so ein bisschen ein Zeichen ist dafür, dass es erstmal noch nicht kommt.
Problem ist nämlich, es gab ja auch so ein bisschen Gerüchte mit, dass irgendwie alte Folgen, dass irgendwie der Film aufgeteilt wird in Folgen, dass es dann reinfließen geht und so Zeugs. Wir werden es, glaube ich, jetzt in der nächsten Woche erfahren, weil da ist, glaube ich, doch der Rewatch vom Film oder so mit Ankündigung. Ich weiß nicht mehr, was da war.
Ja, ich wollte mich nämlich auf jeden Fall schon drüber aufregen, dass, wie kann das denn sein, dass der Film noch nicht mal auf Blu-ray raus ist, wenn jetzt die zweite Staffel kommt. Aber dann habe ich nochmal nachgeschaut und es ist noch gar nicht so ganz sicher, ob die zweite Staffel kommt.
Okay.
Ja, naja. Gut, wollen wir weitermachen?
Ja. Also, Star Wars Visions hatten wir schon öfters mal im Podcast erwähnt. Und zwar wurde es, war es letztes Jahr
Ankündigung? Wir haben es schon öfter erwähnt.
Ja,
wir hatten nur bei der Ankündigung, oder?
Bei der Ankündigung, dann als die ersten Infos da noch mehr gab, hatten wir, glaube ich, schon mal erwähnt gehabt. Weil wir hatten jetzt, ich kann mich noch daran erinnern, dass wir mal über Star Wars an sich auch so ein bisschen geredet haben. Und es ist jetzt rausgekommen, was es ist. Es ist eine Anthologie. Das nennt sich gerne so. es wird immer dann verglichen, weil es natürlich eine Anime-Anthologie ist, mit Animatrix oder zum Beispiel Halo Legends, was ja auch so ganz viele Kurzfilme waren. Und zwar wurden für Star Wars Visions 7 Studios beauftragt, insgesamt 9 Shortfilms, Kurzfilme, also sagen wir mal so 14 bis 25 Minuten Anime zu erstellen. Das Ganze wird natürlich mehr oder weniger, oder wurde hier nur mit japanischen Studios gemacht. Das heißt, es gehört hier einmal so zusammen. Und ja, da haben wir jetzt 9 Shortfilms. Die werden natürlich, weil es von Disney ist, weil Star Wars zu Disney gehört, nur auf Disney Plus erscheinen oder sind erschienen. Das heißt, müsst ihr euch dann irgendwie Disney Plus gönnen, schnorren, was auch immer.
Schnorren, ja.
Ja.
Willst du erstmal ein bisschen was allgemein dazu sagen oder willst du am Ende was allgemein zu allen sagen? Weil so eine Anthologie hat ja auch bestimmte Leitmotive.
Ja, wissen wir nicht so ganz. Müssen wir mal gucken. Ich hätte vielleicht gesagt, was wir noch für die Leute, die halt damals irgendwas zu Star Wars, was sie gesagt haben, nicht gehört haben, wie jetzt denn zum Franchise so ein bisschen stehen. Weil das muss man ja auch ein bisschen wissen, wie wir dann so reinkommen und so weiter. Hätte ich jetzt gesagt, kurz. Vorne
okay, dann fang an.
Ja, also ich hätte jetzt einfach gesagt, ich würde mich als Star Wars Fan bezeichnen. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass ich ein krasser Fan bin, der jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt mal auf Reddit auf eher Star Wars oder sowas gehe, wo dann irgendwelche Leute über dann, dass jetzt irgendwas aus dem entfernten Kanon, bevor an Kanon geworden ist, wurde da was übernommen oder das ist diese Art von Alien oder hier wurde das da mal genutzt. Ich habe jetzt dann die Originaltrilogie, die Prequels gesehen, Episode 7 und 8 und dann auch, was war nochmal, Rogue One, ne? Ja, Rogue One habe ich gesehen. Ich habe weder Clone Wars, den Film, noch die Serie, noch Episode 9, noch alle anderen Einzel-Star-Wars-Filme nach Rogue One, als auch nicht
also Solo.
Die Serien. Und ich glaube, an Spielen habe ich wirklich auch nur, was habe ich, also Lego Star Wars und ich glaube halt, als ich irgendwie so 12 war, bei irgendjemanden von den Jedi Knight Spielen irgendwas Multiplayer mal, als der in irgendeiner Online-Lobby war oder sowas, habe ich mal zugeguckt oder mitgespielt, kurz ein bisschen.
Ja, mir hat ach so, auch von nicht dem gemacht. MMO dann, oder wie?
Nee, hier, war doch Masked Jedi Knight. Das sind die, wo du in Third Person Jedi spielst oder auch theoretisch Blaster hast.
Ja, aber nicht Knights of the Old Republic.
Nein.
Okay.
Jedi Knight. Und dann gab es, glaube ich,
beim zweiten Teil. Okay, gut, ich glaube, wir müssen nicht so sehr
Wollte ich auch mal so kurz sagen.
Okay, gut.
Genau. Und ich habe zumindest dann nach Episode 8 ein bisschen Lust verloren. Das ist auch so ein bisschen der Marvel-Effekt, weil jetzt so viel an Star-Wars-Sachen kommt. Wir hatten jetzt natürlich nur bei EA Star-Wars-Spiele, aber jetzt, wo das abgelaufen ist mit der Exklusivlizenz, wird jetzt viel, viel mehr noch angekündigt. Und da ist man schon einen Ticken übersättigt, leider. Genau, aber ja, jetzt Star Wars Visions, natürlich mit Star Wars und Anime, habe ich natürlich Bock drauf gehabt. Also wirklich Bock.
Oh, aber ich glaube, Übersättigung ist ein gutes Stichwort. ich bin tatsächlich, also du hast ja gesagt, du würdest dich als Star Wars-Fan bezeichnen. Ich würde mich gar nicht als Star Wars-Fan bezeichnen. Also ich habe als Kind die Star Wars-Filme geguckt und fand die damals alle sehr toll. Als ich die aber vor ein paar Jahren nochmal angeguckt habe, gerade auch die alte, die klassische Trilogie, ist mir aufgefallen, dass das eigentlich gar nicht so geil ist. Es hat so seine tollen Sachen, wie zum Beispiel die Practical Effects, die damals echt cool waren. Die Lichtstimmungen, die oft, also gerade für die damalige Zeit, richtig fantastisch war, weil diese Lichtvirtuelle sind oft in dunklen Räumen oder in total in der, wie heißt die Wolkenstadt, da auch mal in einem total hellen Raum. Und das ist so insgesamt technisch echt cool. Sonst hat es aber meiner Meinung nach relativ wenig auf dem Kasten. Die neue Trilogie, ich weiß nicht warum, also neue Trilogie meine ich die 1999
die Sequels, und Anfang der 2000er.
Ja, die Prequels.
Ach so, okay. Ich dachte, du meinst die Sequels.
Nee, ich meinte die Prequels. Da verstehe ich nicht 100%, woher der Hass dagegen kommt, weil die haben eigentlich so dieselben Schwächen wie die modernen Filme, zugegebenermaßen ist Episode 1 furchtbar zum Rewatchen, weil einfach so viel Politik-Gelaber ist, was so ja irrelevant ist, weil auch viele der Begriffe und Regionen nicht so gut eingeführt sind. Aber naja, die neue Trilogie, also die Sequels, fand ich auch in Ordnung. Also der Episode 7 ist eine nette Hommage, Episode 8 ist meiner Meinung nach ein guter Versuch, das mal in eine andere Richtung zu lenken. Und Episode 9 denkt sich dann, ja, der Versuch ist nicht so gut angekommen, wir gehen in die komplett andere Richtung und machen damit halt einfach alles kaputt.
Ja, den habe ich ja nicht
gesagt. Was halt auch so ein bisschen dämlich ist.
Ja.
Was die Extended-Sachen angeht, ja, ich habe Rogue One gesehen, den fand ich richtig gut. Ich habe Solo gesehen, der war unterhaltsam. Ich habe auch die ersten paar Episoden Mandalorianer gesehen, den finde ich aber ehrlich gesagt ein bisschen langatmig.
Okay.
Ja, ansonsten, ich habe ein paar Folgen Clone Wars gesehen und die anderen Sachen, also die animierten Serien. Ich weiß, die werden später richtig gut, aber naja, wer hat so viel Zeit auf später zu warten?
Ja. Ich kann zumindest ja, also sagen,
Im Endeffekt, ich bilde mir eine relativ differenzierte Meinung zu Star Wars zu haben, die wahrscheinlich den meisten Fans sauer aufstößt, aber ich bin jetzt kein Star Wars-Fan. Was ich aber sagen muss, die Welt dahinter finde ich richtig gut. Also dieses Science-Fantasy-Universum, gerade ich habe Bekannte und Verwandte, die sich da ein bisschen mehr reingelesen haben, in Comics und so weiter. Und das, was im Hintergrund alles passiert, finde ich eigentlich viel spannender als das, was in den Filmen abgehandelt wird. Ja. Aber naja, wahrscheinlich, ja.
Ja. Weil ich noch sagen
vielleicht bin ich auch einfach ein Fan von Science Fantasy und es macht halt niemand anders
ja
so ordentlich.
Weil ich halt noch sagen will, dass zumindest die Vorfreude auf Episode 7 und dann auch in der Mitternachtspremiere zu sitzen, kurz bevor Episode 7 gestartet ist und dann, als es halt gestartet ist, das Gefühl werde ich, glaube ich, mein Leben lang nicht vergessen. Es war wirklich ganz wenige Filme, wo man wirklich einfach purer Hype ist und einfach Vorfreude. Ich glaube, höchstens jetzt war das zuletzt bei den Heaven's Feel-Filmen. Und sonst habe ich das eigentlich echt nicht so oft. Das ist halt echt nur so bei Sachen, wo du sagst, so, ey, das ist einfach sowas, wo du einfach so Lust drauf hast, was eines deiner Lieblingsfranchises vielleicht ist.
Ja. Okay. Aber wir wollten ja eigentlich über Anime reden, oder?
Genau. Denn Star Wars Visions hat neun mehr oder weniger Shortfilms. Darum müssen wir jetzt eins zu eins mal durchgehen. Wir gehen jetzt, glaube ich, die Reihenfolge durch, wie man es dann auf Disney Plus wahrscheinlich überall immer sehen wird. Wir haben es beide mit japanischer Synchro und deutschen Untertiteln gesehen. So wie ich, glaube ich, auch weiß, wie du, das hast du ja auch schon damals, angeschaut hast, erwähnt, dass die Untertitel nicht so ganz zu den Sachen passt, was die immer so sagen. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich dann Dub-Titel sein. Das heißt, das, was im englischen, deutschen Synchro gesagt wird, ist halt dann in den Untertiteln.
Das Problem ist halt viel, dass das zeitversetzt ist. Es passt schon,
ja, das auch.
Auf das, was die sagen. Nur es ist halt sehr zeitversetzt.
Ja, glaub, aber es ist schon so
verstanden.
Geändert, dass natürlich insgesamt ungefähr gleich ist.
Ja, das, Dings. Dass
man's, aber das sind keine Anime-Untertitel, wie man sie von Crunchyroll oder Wacker nimmt.
Ja, ja,
das selbst stimmt. Selbst ich, das als der kein Japanisch lernt, habe schon so die ein oder anderen Sachen, so Ausdrücke und so weiter. Oh, okay, so ganz passt es da unten nicht rein, aber okay. Genau. Und das allererste hat angefangen, also die allererste Folge, ich denke mal auch, ich glaube, es gab keine deutschen Titel dafür. Das heißt, wir nehmen jetzt die englischen Titel. War The Duel von dem Studio Kamikaze Doga. Beziehungsweise wollen wir auch immer den Director nennen, Regisseur, weil
er für die Vision so ein bisschen. Ja, zur Vollständigkeit, okay. Der Vollständigkeit halber kannst du es schon machen.
Genau, und zwar war das von Mitsuno Takanobu, der Regisseur dieses Shorts.
Das war der einzige vollständige 3D-Short.
Genau, ne? CGI-Short.
Genau. Ich fand, also das Erste, was einem auffällt, wenn man den schaut, ist natürlich der Filmcrane und generell, dass das sehr auf alten Film gemacht ist. Dann hast du noch diesen richtig schönen, flackernden Schatteneffekt auf den Figuren. Also nicht auf den Hintergründen, sondern wirklich nur auf den Figuren. Das hat relativ gut funktioniert. Und ansonsten ist es halt einfach eine Umsetzung von einer Star Wars-Geschichte, die sehr nah an der Inspiration eben diesen klassischen Samurai-Western-Filmen sich gehalten hat und entsprechend auch die Ästhetik dazu genommen hat. Und das hat mir eigentlich soweit ganz gut gefallen.
Ja. Das 3D hat man auch nur einmal ganz krass gemerkt, als so in der isometrischen Kamerafahrt, du weißt, glaube ich, was ich meine, als die beiden gegenüberstanden, wo man dann gesehen hat, dass halt die Umgebung so halt 3D ist. Aber sonst hat es auch super funktioniert. Ich fand das ein oder andere Character-Design vom Kindhäuptling, das hat mir nicht so gefallen.
Ja, und ja, das war okay.
Ja, und wir werden natürlich dann auch später eingehen, weil es bei anderen Shorts natürlich auch passiert ist. Hier wird halt ganz krass in Japan, Samurai, Ronin
sich reingelehnt in diese halt Thematik. Wirklich diese diese Ästhetik auch von Samurai-Western.
Genau, ja. Man muss auch sagen, das können wir vielleicht noch erwähnen, es wird nicht gesagt, dass es Kanon ist. Ich habe jetzt auch noch mal geguckt, weil ich habe dir ja gesagt, dass es nicht Kanon wäre.
Ja.
Die Aussage ist, sie scheren sich erstmal nicht drum, ob was Kanon ist. Weil wir kommen auch, glaube ich, dazu, vieles davon könnte man jetzt auch einfach sagen, ist eine Geschichte, die ist jetzt so passiert. Dritte Episode ist dann vielleicht schon mal ein bisschen schwieriger.
Ja, auch die fünfte Episode ist ein bisschen schwieriger. Ja. Weil ich weiß nicht, ob diese Lichtschwertfarben und Fähigkeiten und so weiter so Kanon sind. Aber wie gesagt, ich bin kein Star Wars-Fan. Es interessiert mich auch nicht, ob das Kanon ist oder nicht. Ich freue mich über Animated Shorts in einem Science-Fantasy-Universum. Und das war zumindest hier bei The Duel auf jeden Fall echt gut gemacht.
Ja, dann mit dem
und das würde ich auch auf jeden Fall eigenständig empfehlen.
Fand auch schön dann, also ich hatte sofort dran denken müssen, als dann das Duell auf dem Baumstamm war, natürlich an Episode 3. In der Lava.
Den Mustafa-Kampf.
Genau.
Nur war das halt ein normaler Wasserfall und kein Lava-Wasserfall. Auch und der halt, Trick am Ende von dem...
Ja, das wollte ich noch richtig erwähnen. Das war geil.
Genau. Das zeigt so ein bisschen auch ja, dass da im Prinzip zwei eher dunkle Entitäten aufeinander getroffen sind und auch, dass man mit ein bisschen Nachdenken sich vielleicht das Leben einfacher machen kann.
Ja, und speziell halt das mit dann natürlich, das hast du ja schon erwähnt, Schwarz-Weiß-Ästhetik und dem roten Lichtschwert, wie es dann auch noch in einem Wasserfall oder Weiten, dann wurde da natürlich auch noch die 3D-Kamerafahrt super genutzt. Das hat richtig Spaß gemacht. Und dann natürlich auch noch die japanische Ästhetik mit Buddhismus, mehr oder weniger, was ja so da am Schluss so war. Und dann
noch das finde ich auch interessant. Ich glaube nämlich, es heißt, wenn du eine Buddha-Statue zerstörst oder verkaufst, dass du dann Unglück hast. Und das wäre natürlich auch echt, hätte auch echt gut da reingepasst. Aber wie gesagt, ich glaube das nur, ich bin mir nicht 100% sicher.
War auf jeden Fall ein super Einstieg, fand ich, und kann man sich geben. Einzige Mankel, muss ich auch ehrlich sagen, es tut mir leid, ich finde halt das mit dieses komische Gerät, was dann, wo man sein Laserschwert reinsteckt, fand ich nicht so cool.
Ach, dieser Lichtschwertregenschirm.
Oder was weiß ich.
Ja, fand ich, da bin ich voll bei dir. Ding. Da bin ich voll bei dir.
Gut.
Das nächste war Tatooine Rhapsody von Colorido.
Genau, das haben wir schon öfters jetzt erwähnt in unserem Podcast Studio Colorido. Takumo Kimura, das muss ich immer gucken. Der Regisseur ist vielleicht dem wir begegnet sind.
Ja, dann schau mal.
Ach, das ist der Falsche. Wieso gibt es Leute, die den gleichen Namen haben, Lukas?
Also, Studio Colorido haben wir ja im Podcast schon drüber gesprochen. Und zwar zum einen haben die viele von diesen Pokémon-Shorts gemacht. Oder ich glaube sogar alle. Penguin Highway natürlich. Und Um ein Schnurrhaar, was ja für mich eher so meh war, während es dir echt gut gefallen hat.
Was? Ne? Nee, es war auch so okay. Aber es war jetzt echt? Auch nicht irgendwas
okay. Großartig. Klar. Dann hatte ich das vielleicht falsch in Erinnerung.
Ja, gerade das Gimmicks-Dings am Schluss haben wir beide gefunden.
Auf jeden Fall Tatooine Rhapsody. Was da natürlich zuerst ins Auge fällt, ist, dass die Figuren sehr klein und kindlich gehalten wurden. Und da haben wir auch im Prinzip, wie hattest du es genannt? Kid Boba Fett oder?
Ja, Small Boba Fett habe ich, glaube ich. Also Small, S-M-O-L.
Small Ach so.
Boba Fett.
Ja, okay. Insgesamt geht es hier halt, ehrlich gesagt, dazu hätte
also man irgendwie keinen Padawan Star Wars gebraucht. Oder sowas. Halt oder so ein Jedi-Schüler wird angegriffen, fällt dann bei der Flucht bei irgendeinem so komischen Jabba-Verschnitt, also die halt
alles bei zusammengehört. Bei dem Schlagzeuger.
Ja, dann machen die Band,
werden natürlich nicht Schlagzeuger, der war Bassgitarrist, was erzähle ich? Also es geht um eine Band.
Ja, auf jeden Fall, der Jabba-Verschnitt, der gehört halt zur Familie von Jabba und Jabba will ihn halt irgendwie dann zurückholen, töten, keine Ahnung was, und die haben halt eine Band. Ist halt so. Ja
genau.
Wird auf Tatooine wird dann halt gespielt.
Und ein großes Konzert abgefeiert und am Ende kriegen sie alle die Freiheit geschenkt. Es ist
nett, aber ich fand es
also,
auch...
Also es ist nicht langweilig,
ja.
Es ist schon unterhaltsam.
Das Musikding ist halt nicht meins und ich fand jetzt auch das Studio Colorido war jetzt so hinter den Möglichkeiten zurück. Ich fand halt die Charity-Designs auch eher so mäßig.
Hier, ich fand, was ich cool fand, war, dass dass der Padawan sein Laserschwert hatte und es zu einem Mikrofon umfunktioniert hat.
Okay.
So symbolisch finde ich das halt cool, weil er hat dieses Jedi-Leben hinter sich gelassen und lebt jetzt für die Musik, was, müssen wir nicht groß drüber reden, das ist super basic, aber es ist immerhin ein bisschen was, ne?
Ja. Ich hatte dann dir auch noch erwähnt, ich glaube, das Beste an dem ganzen Short fand ich, als am Schluss Jabba natürlich das Konzert gespielt wurde und so weiter und deren Ork-Wachen oder so da waren, sie da hingeführt haben, da ich sofort an alte Lego-Zeitschriften und halt irgendwie Lego-Sets mit Star Wars, Jabbas Palast und alles denken musste. Das fand ich dann
ganz angenehm. Wie viele Podracer hattest du damals?
Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hatte gar keinen Podracer. Ich glaube, nur ein Kumpel von mir hatte den gelben.
Was?
Ja.
Ich hatte drei, aber zwei davon waren derselbe.
Ich glaube, von... hatte ich großartig was? Ich glaube, ich hatte irgendwas, wo Qui-Gon dabei war an Sets.
Okay.
Ja, wir müssen nochmal später,
ja, generell, 10 Jahre später. Generell, du hast ja vorhin schon gesagt, Lego Star Wars, das ist halt auch irgendwo, diese Kombination funktioniert halt einfach. Auch schon damals, zu Zeiten von Episode 1 und so, wo man dann tatsächlich.
Und ich musste kurz dran
denken. Noch viel mit Lego gespielt hat und viel Lego geschenkt bekommen hat.
Als man die Tänzer Aliens bei Jabba gesehen hat, ist so, oh nein.
Oh nein. Gerade in diesem Chibi-Stil, ne? In diesem kleinen Stil war das echt weird.
Das ist ja so das Zeug, was bei der Special Edition dazu kam und das so, nee.
Ach, war das so? Ist das auch was, was bei der Special Edition dazu kam?
Das war ja der Tanz. Ich weiß nicht, ob im Original halt irgendwelche Puppen so im Hintergrund zu sehen sind, aber dass sie halt so im Vordergrund sind, das war halt alles in der Special Edition mit dem CGI und so.
Also, die Special Edition, das ist generell die Zeit damals, als man die ganzen Sachen neu aufgelegt hat, auch sowas wie E.T. dann mit Funkgeräten statt Gewehren. Die Szenen muss man sich teilweise angucken, es ist so witzig. Man kann sich natürlich auch genauso gut drüber aufregen, wenn man diese Filme liebt und ganz nah an seinem Herzen hat und wie Schätze hütet. Aber für mich ist es einfach nur witzig, wie sich damals Leute gedacht haben, oh, ich mache jetzt dieses dicke Last-Alpaka-Alien vor die Bar in Tatooine, das macht den Film bestimmt besser. nein, irgendwie.
Naja, ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ob du vorhin einen Trailer gesehen hast, ich habe mir vorher auch mal so die Liste halt an Studios, so ein bisschen Stuff so angeguckt und halt dann den Trailer geguckt.
Ich habe den Trailer auch geguckt, da hatte ich dir ja auch geschrieben, wie man direkt sieht, welcher von ihm Imaishi ist.
Ja, und das genau wollte ich dann überleiten auf Imaishi, aber auch, weil ich wusste schon vorher ungefähr, okay, auf den Short habe ich Bock, den Short habe ich Bock, den Short habe ich Bock. Und dann kamen immer so Szenen, so ja, okay, das ist so Thematik nicht so meins gewesen. Und da war halt Tatooine Rhapsody auch schon im Trailer dabei, wo ich wusste, dass wahrscheinlich ähnlich sowas ist. Aber genau, als angekündigt wurde, bevor man noch Trailer gesehen hatte, hieß es, dass Hiroyuki Imaishi von Studio Trigger einen Short machen wird. Und wenn man den Podcast verfolgt, ich bin ja großer Imaishi-Fan und habe auf jeden Fall damals gesagt, ich habe richtig Bock drauf. Das war richtig, richtig Bock. Dann hat man auch gesehen den ersten Trailer und da hat man schon mehr oder weniger gesehen, dass...
Wurde deine Erwartungshaltung enttäuscht oder...
Nö, ist eigentlich genau das gewesen, was man bekommen hat.
Das habe ich nämlich auch gedacht.
Was man erwartet hat.
Das habe ich nämlich auch gedacht, als diese... Eigentlich mit jeder Minute, die diese Folge lief, beziehungsweise dieser Kurzfilm lief, habe ich gedacht, ja, doch so ungefähr müsste es aussehen, wenn Imaishi was mit Star Wars macht.
Ja. Ist halt für mich einfach die Farbgebung, das Color Design ist einfach göttlich. Sieht so geil einfach aus. Und es ist halt dann typisch over the top, irgendwas passiert und so weiter. Am Anfang natürlich noch die ersten, ich weiß nicht, wie lange der ging, aber sag ich mal, 3-4 Minuten waren noch okay. Da war ja auch schon so ein bisschen, aber Hintergrund und so weiter. Aber dann ging es ja komplett Balls over the Walls. Auf jeden Fall komplett
diese dann Thematik Kampf und so weiter. Diese Thematiken auch mit dem Abkehren vom vorbestimmten Weg, vielleicht das, was man denkt, was seine Bestimmung ist, zurücklassen und einen anderen Weg einschlagen. Ja,
also da und plotmäßig war mir jetzt eigentlich egal.
Ja, und nee, ich meine, so von den Thematiken ist auch die Rüstung, wo man dann irgendwas reinsteckt und dann wird die stärker. Ist,
ich wollte einfach nur audiovisuell
was Cooles
haben und das habe ich bekommen.
Ja, grad zum auf jeden Fall. Also das war einfach wirklich... Ja, Imaishi Action.
Ja. Das ist auch so eins der Dinge.
Das, was man wollte, das war das, was man bekommen hat.
Ja, wo ich glaube, online, dass Leute, die vielleicht nur Star Wars Fans sind oder nicht so viele mit Anime in Berührungspunkte haben, dass sie das nicht ganz, wie dumm es sich anhört, aber nicht so ganz wertschätzen können, weil da sie öfters mal, so war ich jetzt kurz mal, weil ich habe mich mal interessiert, was so online die Leute halt so dazu sagen, dass gerade auch zu denen, die wir später kommen, speziell auch schon Duel und auch die nächsten beiden, dass sie auch mega gut ankamen bei den normalen Leuten, aber dass der wirklich der ist, wo halt viele Anime-Leute sagen, dass sie ihn halt mega geil finden, aber andere ist halt so Zeugs mit, wieso hat jetzt auf einmal der Roboter einen Helm an und irgendwie die zwei Jedi-Sith oder so weiter können irgendwie einfach im Raum rumlaufen und halt so wie das Zeug passiert, wie halt am Schluss mit, ich mache jetzt einen riesigen Strahl mit meinem Laser oder fliegt dann mit meinem X-Wing einfach Lichtgeschwindigkeit da lang und dann wird nur irgendwie der Kristall zerstört und so Zeugs. Aber das ist mir egal, weil es einfach geil aussieht.
Ja, du, Spaß ey, macht. Das ist. Da bin ich voll dabei. Da. Ja, es ist aber auch. Ich weiß nicht. Gute Animation ist auch, so blöd sich's anhört, schwer wertzuschätzen, wenn du normalerweise nur Realfilme kennst. Und da gibt's halt nicht sowas wie Animation. Da ist halt alle Bewegung in demselben Stil eben lifelike. Ja. Und dass man da auch ein bisschen einen anderen Ansatz dazu finden kann, das ist, ja, so blöd, es hört sich wirklich blöd und scheiße elitär an, aber da muss man ein bisschen Erfahrung auch mit animierten Medien sammeln. Wie gesagt, das hört sich richtig, das fühlt sich auch beschissen an zu sagen, aber im Endeffekt, ja, irgendwo muss man dann doch die Erfahrung irgendwie voraussetzen.
Den einzigen Kritikpunkt, den ich gehabt hätte, ist, dass es zu wenig normalen Lichtschwertkampf gab, weil es ja schon so, dass sie hat ja dann die das ist auch so gut. Natürlich erstmal die Peitschen, das heißt, die es ist halt kein Geranschleichen. Aber es ist mir gerade wieder eingefallen, sie hat ja auch noch die High Heels, wo auch noch die Laser rauskamen.
Ach so, ja, stimmt.
Ja, aber sowas wie zum Beispiel, weil er hat ja dann sein Lichtschwert, aber er greift sie ja nur an, indem er dann das Lichtschwert lang macht, sage ich mal so. Und einfach einen Lichtstrahl dann gibt. Und da hätte ich mir lieber noch mal so ein, zwei Austausche gehabt mit normalen Kampf. Das kriegen wir dann zumindest speziell, kommen wir dann beim fünften Short. Das freut mich, dass es da ein bisschen mehr gab. Genau. Und darum, ich habe halt das bekommen, was ich wollte. Und diesmal haben wir auch einen Short dann gesehen. Und es wurde nicht irgendwie eine Woche vorher angekündigt, dass jetzt doch kein Imaishi-Short dabei ist, wie zum Beispiel beim Akiba Pass Festival oder so. Darum. Ja. Gut. Lukas?
Ja, ich bin noch da. Ich dachte, du möchtest überleiten. Okay. Kommen wir zum nächsten. The Village Bride von Kinema Citrus und
Hitoshi Haga. Ich muss auch sagen, eben gerade bei Tatooine Rhapsody, das war anscheinend das Regiedebüt von demjenigen, von dem Regisseur. Weil diesmal haben wir echt viele, weil ich habe auch mal irgendwann mal zwischendrin geguckt. Weil wir haben auch noch einen Spanier, der später Regie-Debüt gibt. In einem Anime, ist auch ganz cool. Das war so einer der, wo ich auf jeden Fall gesagt habe, da habe ich Bock drauf. Das war schon im Trailer, wo ich gesagt habe, ey, das ist so das Ding, wo ich richtig, richtig Lust drauf habe.
Das ist auch ehrlich gesagt so ein Aspekt von der Star Wars-Welt, wo ich richtig Bock drauf habe. Dieses Kontra zwischen Natur und Technik. Ja, das ist was halt Star Wars einzigartig gut macht, eben weil es auch diese Science-Fantasy-Elemente hat und dann die Natur auch ein bisschen mystische Elemente erhalten kann, wie wir es ja hier gesehen haben. Letztendlich, dass die Natur dann eher einen kleineren Aspekt hatte, weil es eher nur um dieses naturverbundene Volk geht, was dann doch von einem Jedi gerettet wird, war so ein bisschen enttäuschend für mich, aber ja, dafür war der Short trotzdem ganz gut.
Ja, wenn man halt vergleicht mit die Sachen, die man von Kinema Citrus jetzt allgemein kennt, Made in the Abyss und ich glaube Shield Hero ist auch von Kinema Citrus. Ich glaube auch noch dieses komische, war das auch was mit Zirkus? Kann sogar sein, dass auch was mit Zirkus war. Ist halt natürlich vom Character Design, vom Aussehen ein bisschen was anders, weil halt die Serien an sich auch was anderes brauchen. Aber halt speziell hier finde ich halt, das Farbdesign ist wundervoll. Mhm. Das ist halt einfach, gerade wenn wir dann zum fünften Short gehen im Vergleich, ist es halt einfach echt farbenfroh. Das Design an sich ist halt super, also sie mit auch der Maske finde ich halt einfach mega. Also finde ich super. Dann fand ich halt trotzdem auch lustig, dass wir später erfahren, dass sie auch High Heels anhat. Dann sage ich einfach, ey, Leute, ist mir egal. Ja. Sie haben die High Heels auch noch richtig cool gemacht. Also wirklich richtig cool. Und ja, das geht auch so ein bisschen in die Richtung, was, glaube ich, viele bei den Prequels ein bisschen uncool fanden, weil im Original haben wir so mit Obi-Wan der Jedi, der halt so auf Tatooine, so ganz weit weg in der Ödnis lebt. so ja, als alleine. Halt, ne? Und weil oft ja auch gesagt wurde, dass halt Samurai Japan ein bisschen auch für halt Jedi, für Star Wars Vorbild war, dass Leute halt reisen, hin und her sind, alleine sind.
Genau, ich finde auch die Eremiten-Jedis, Jedis ja, eher uncool im Vergleich zu denen, die rumreisen. Deswegen finde ich halt auch, diese Clone Wars-Geschichten sind halt auch interessant, weil es eben darum geht, diese Welt zu erkunden und nicht nur, ja, wir sind wieder auf Tatooine. Geil, ja, oder?
Aber ich finde auch, das wollte ich nicht sagen mit den Prequels, dass halt die irgendwie eine Organisation haben mit einem Orden und so weiter, finde ich auch ein bisschen uncooler als jetzt. Selbst ein Eremit finde ich halt Obi-Wan viel, viel cooler als jetzt irgendwie ein Orden, wo die sich alle so untereinander vernetzt sind. Darum, ja, das finde ich halt da ganz cool. Und ja, wie halt sie, also erstmal natürlich, du hast ja schon gesagt, die Natur und so weiter, wie das natürlich auch mit Kevin Pankins Soundtrack zusammenspielt, der halt einfach großartig ist. Das war echt cool am Anfang. Aber für mich war dann natürlich das Highlight, als sie sich dann als Jedi zu erkennen gibt, da muss ich zumindest sagen, dass ich ein bisschen schade fand, dass sie dann zu wenig Jedi-Sachen macht. Sie macht natürlich den geilen Move mit den Blaster halt in der Luft halten, zurückschicken.
Ja.
Aber dann zum Beispiel das mit, dass der Sniper halt angreift und sie greifen sie halt nicht an. Und dann auch mit dem Helm. Das fand ich auch ein bisschen
blöd.
Fand ich ein bisschen schade.
Den Helm fand ich gut.
Okay, aber dass sie halt wirklich sich komplett nur auf ihn konzentrieren, fand ich ein bisschen schade. Aber natürlich hat sie auch den.
Ja. Ja. Ich finde auch diese Nummer, dass natürlich, wenn die Separatisten als Fraktion ausscheiden, gibt es natürlich noch die Droiden, die überall rumstehen. Und natürlich gibt es dann auch Leute, die umprogrammieren, in dem Fall Banditen. Was ich einen sehr coolen Aspekt fand. Also das ist sowas, wo ich generell mir wünsche, dass mehr mitgemacht worden wäre. Was natürlich ein bisschen blöd ist, weil natürlich die Prequel-Trilogie nach der klassischen Trilogie gefilmt wurde und deswegen die Droiden natürlich nicht mehr in der klassischen Trilogie auftauchen. Da gibt es ja dann die Klone und so weiter. Aber es gibt ja viele Star Wars Medien, die so zwischen Teil 3, also Episode 3 und Episode 4 spielen. Und da finde ich es gut, dass man da auch öfter mal was damit gemacht hat. Aber hier in dem Fall finde ich es halt auch richtig gut. Das ist so eine Thematik, die mir echt gut gefällt. Und eben diese zurückgelassenen Roboter, diese zurückgelassenen Kriegsmaschinen viel eher.
Ja.
Und dass damit natürlich Leute Dinge anstellen, die vielleicht nicht so toll sind.
Ja. Und sie halt als Charakter, auch wenn jetzt, wir haben ja keinen Namen von ihr und so weiter, aber halt, dass sie Padawan war, das heißt wahrscheinlich dann, als die Jünglinge getötet wurden da, weil sie hat ja ein paar Flashbacks gehabt, dass sie dann ein kleines Trauma hat und dann halt Entwicklung hat mit, dass sie ihre Maske abzieht, ihr Padawan-Härchen da abschneidet, dass sie jetzt halt ein richtiger Jedi ist, sich als Jedi ergibt.
Und dieses Haare abschneiden, Character Development.
Ja, aber das ist halt bei Jedis dann leider jetzt so mit Padawan.
Ja, das
mit dem Padawan-Härchen. Ja, auf jeden Fall. Und ich liebe halt einfach das Design, muss ich auch ehrlich sagen. Darum finde ich, glaube ich, auch Jedis so cool. Ich bin ja ein großer Fan, dass ich bezeichne es mal als Hero Cloak. Das heißt, du weißt, was ich meine, mit dem Mantelumhang, mit halt dem drüber über den Kopf. Finde ich halt einfach mega cool. Und sie macht es ja dann auch, ihr habt sich als Jedi zu erkennen, hält den Blaster auf und dann auch noch mit dem goldenen bzw. gelben Lichtschwert, wo sie auch den Samurai Zenitsu-Move macht und dann mit diesen High Heels, die sich dann so kurz aufladen und dann den Move, finde ich einfach mega cool. Ja, und da sieht man auch,
dass es ist so ein bisschen schade, dass dabei so dieser Natur gegen Technologie-Aspekt verloren geht, weil es ist dann einfach wieder Technologie gegen Technologie, aber mit Mönch-Einschlag.
Ja, und da sieht man nämlich auch, was wir denn, du hast ja auch schon erwähnt, vielleicht so, kann man dazu nehmen im zweiten Teil, oder im zweiten Short, die verschiedenen Arten von Lichtschwertern als Interpretation, weil da ist es ja so ein bisschen ein Saber, also Säbel wirkt so ein bisschen, oder? Oder eher so ein Katana, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll.
Ja, eher so ein Katana.
Ja. Geht's in die Richtung, das ist halt ganz cool gewesen.
Darum. Gerade auch, das vielleicht in einem späteren Short, wird nicht, das fand ich auch ganz interessant, da wird nämlich nicht Lightsaber, also Lichtschwert gesagt, was ja im Japanischen dann auch Lightsaber ist, sondern Katana zu eben dem Lichtschwert, also tatsächlich einfach okay. nur Schwert. Natürlich kommen bei uns im Westen mit Katana noch ein paar andere Interpretationen als einfach nur Schwert. Mhm. Aber wir haben ja tatsächlich ein paar Lichtschwerter gesehen, die sehr von diesen Samurai-Klingen inspiriert waren.
Ja. Ich kann auf jeden Fall sagen, falls Disney vielleicht die Anthologie dafür verwendet, was gut ankommt, eine ganze Serie draus zu machen, oder vielleicht, falls eine Fortsetzung in der Star Wars Visions Season 2 kommt, hoffe ich, dass vielleicht das fortgesetzt wird, weil das passt, finde ich, sehr, sehr gut.
Ja, das ist aber leider was, wo wir noch relativ wenig gesehen haben.
Ja.
Ja. Aber wir haben jetzt schon relativ viel darüber geredet. Lass uns zum fünften Short, dem neunten Lady, übergehen. Das war der von Production IG.
Genau. Und das ist, glaube ich, der, wenn man jetzt das Ganze geguckt hat, der am meisten so wirkt wie einfach ein Pilot von der Anime-Serie.
Ja, absolut.
Der wirkt auch
inklusive
so
tragischem Elterntod.
Vom Elterntod? Ist doch gar nicht tot. Lukas, haben wir die gleiche haben wir den gleichen Shortfilm gesehen?
Ich weiß nicht, der stand schon relativ nah an dieser Explosion.
Ja, aber siehst doch, dass sie ihn nur entführt haben.
Ja, stimmt. Stimmt schon, ja.
Was sagt dir denn der Director, was, Lukas?
Kenji Kamiyama.
Ja.
Gerade auf den ersten Gedanken nicht, aber du sagst mir jetzt gleich was und ich sag, ah ja, okay.
Er hat unter anderem etwas gemacht, das sich Standalone Complex bezeichnet.
Ah, okay, stimmt. Ja, cool, aber da fühle ich die DNA ehrlich gesagt nicht so.
Okay. Ich muss sagen, zumindest, weil ich ja gesagt habe, es fühlt sich als Pilot an, ist halt ein Großteil deswegen auch, weil die Character Designs und auch die ganze Farbgebung, Background Art und alles Mögliche wirkt schon einfach wie normales Seasonal Anime. Ja. Also nicht irgendwas krass Ausgefallenes.
Dazu kommt halt auch, dass wir am Ende dann so eine Dreiergruppe aus oder Vierergruppe aus Helden haben.
Ja, vier. Ja, vier.
Vier, ne? Ja. Die auch eine Mission, einen Auftrag haben. Und das ist halt wirklich, also als Folge 1 von irgendeinem Seasonal hätte ich gesagt, ja, passt.
Und ich würde auch sagen, das ist das Star Warsigste von allen neuen Shorts ist. Ich finde nämlich, es hat natürlich auch wieder mit der Schwertschmiede und so weiter, und weil sie ja auch so ein bisschen Yukata, Kimono, japanisch-mäßig was trägt, japanischen Einfluss drin. Aber gerade weil wir natürlich, wie die mehr oder weniger hergestellt werden.
Doch, ja, du hast recht.
Sie also, als Kind, wo sie dann abhauen muss, dann der Elternteil wird gejagt von zwei Dingsjägern. Dann die Fahrzeuge. Vorher sind natürlich auch viel Raumschiffe vorgekommen, aber hier finde ich speziell halt dieses Fahrzeug, mit dem sie halt wegfährt, ist halt 1:1 einfach perfekt Star Wars eingefangen worden.
Ja, wie diese Dschungelbikes in Episode 6.
Ja, oder jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt Episode 7 gehen, ich sag ja auch, dass Episode 7 zumindest die Vibes von Star Wars, vom Aussehen und so weiter halt drin.
Ja, das auf jeden Fall.
Und da ist ja auch wie Rey zum Beispiel mit diesem komischen Ding da hin und her
fährt. Nee, aber also, du hast auf jeden Fall recht, das ist der Star Warsigste, also der sich am wenigsten weit von den Filmen wegbewegt hat.
Ja. Und ich finde halt ihr Character Design großartig, richtig mega.
Ja.
Und auch ihr Charakter, wie sie dann eingeführt wird, finde ich super, dass sie halt, weil ihr Vater halt Schwertschmieder, also Lichtschwertschmieder ist, dass sie natürlich auch ein bisschen einfach übt oder ihr halt erlaubt, dass sie ein bisschen üben kann.
Ich fand auch den Twist am Ende halbwegs kompetent.
Ja, das fand ich auch cool. Richtig.
Aber Ich glaube, ich habe das vorhin schon gesagt. Ich glaube, diese Nummer mit dem farblosen Lichtschwert ist sowas, was, glaube ich, kanonmäßig schwierig ist.
Ja, aber finde ich auch ganz cool, muss ich sagen. Das fand ich auch nett. Gerade auch, weil es später mit dem einer der vier, der am Schluss ja übrig geblieben ist, weil er hat ja zwischendrin, weil jetzt sagen wir das so kurz, hat ja auch kurz geändert, seine Farben.
Ja, nee, ich finde es generell auch gut, weil das am Ende diesen Twist-Moment vorbereitet.
Ja.
Entsprechend, das hat in den Short hat es super gut reingepasst. Nur ich glaube halt, dass das kanonmäßig irgendwie anders funktioniert. Deswegen gibt es ja auch diese verschiedenfarbige Kristalle und so.
Das ist eh, da muss ich kurz darauf eingehen. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so oft Kyberkristall gehört wie an diesem Tag, wo wir das komplett dieses Shorts geguckt haben.
Ja, weil ich glaube, das kommt in dem ersten und noch irgendwo kommt es relativ
Ja.
prominent vor. Nee, im ersten wird es, glaube ich, nicht gesagt. Aber der hat halt
Ja, auf
diese
jeden Fall.
Kyberkristalle.
Ja, Kyberkristall. Ich weiß, dass es
Ja.
Kyberkristall heißt, auch wenn ich es vorher schon ungefähr wusste. Aber.
Vorher hätte ich das nicht gewusst. Ich hätte Lichtschwertkristall gesagt.
Okay.
Also
Ich
ich
habe es
wusste,
schon
dass es so
öfters mal
Kristalle
gehört,
gibt
aber.
durch hier Force Unleashed und so, die ganzen Spiele, wo man die ja dann sammeln konnte und seine Lichtschwerter damit verändern konnte.
Ja.
Also ich wusste, dass es die gibt, diese Kristalle. Ich hätte nicht gewusst, dass die Kyberkristalle heißen.
Und hier habe ich jetzt auch endlich mal meine normalen guten Lichtschwertkämpfe gehabt. Einmal auch, wie das Lichtschwert halt auf dem Bike genutzt wurde mit den Schüssen abwehren, aber auch dann am Schluss beim mehr oder weniger Showdown, wo dann mehrere Kämpfe waren, wo ich persönlich ihren Kampfstil auch echt super fand. Wie sie ja dann ein bisschen, dadurch, dass sie ja auch wahrscheinlich jünger, kleiner ist und so weiter, ein bisschen mehr hin und her springen und sowas. Das hat mir richtig gut gefallen. Das hat mir richtig Spaß gemacht einfach. Wenn ich das einfach als Serie bekomme, Anime-Serie, bin ich einfach schon zufrieden. Da habe ich Bock drauf.
Ja, doch, also
Ja.
ich glaube, das ist was, das man sich dann tatsächlich angucken könnte. Kommen wir zum sechsten
Okay,
Short,
Lukas, ich will
oder?
noch kurz eins wissen. Wie fandest du den Planeten, der sich am Schluss hier herausgestellt hat als.
Du meinst die Raumstation, die dann zum Lichtschwert wurde,
Ja,
oder?
fandest du es ein bisschen cheesy oder fandest du ganz lustig?
Also, jetzt mal ganz ehrlich, hast du in der ersten Szene, wo ein Raumschiff auf dieser Station landet, hast du das da schon kommen sehen?
Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht mehr
Weil
sicher.
ich
Ich
habe
glaube,
das
es
da.
sah so ähnlich aus. Es sah ein bisschen
Ich
aus,
habe
aber ich war mir nicht
nämlich.
mehr sicher.
In dem Moment, wo das Raumschiff reingeflogen ist, habe ich noch so gedacht, naja. Als dann aber in der Mitte dieser kreisrunde Pool war, habe ich gedacht, okay, da wird später ein Laser rauskommen und das wird so ein Lichtschwertding sein. Entsprechend, ja, ich fand das schon voll cheesy und so, ja, okay, hätte nicht sein müssen, ist jetzt drin, ist aber auch nicht schlimm.
Okay.
Naja.
Ja, dann der sechste ist T0B1, T0B1, keine
Tobi.
Ahnung, Tobi.
Ja.
Ja, und der wird nämlich auch in Science, also dieser Short wurde in Science Sauru gemacht. Und das ist nämlich der Director Abel Gongora, das ist glaube ich der Japaner, sage ich schon, Spanier ist. Was ich ganz interessant fand und was aber zumindest, finde ich, für Science Saru eigentlich ganz gut passt, weil sie ja so ein Studio sind, die ja animationsmäßig gut was ausprobieren.
Ja, die sind eher experimenteller, da hast du
Genau.
recht. Und ich finde, der Short mit den Impressionen von Astro Boy und vielleicht auch ein bisschen Mega Man, die der da so ein bisschen, ja, hervorruft, ist eigentlich optisch ganz nett. Aber so insgesamt ist es eher so eine Kinderfabel, die einen so ein bisschen vor Stranger Danger warnt. Und mehr halt auch nicht. Ist ganz nett. Und auch,
Ja.
dass der Roboter, der später zum Jedi wird, T-O-B-1 heißt,
Ja.
ist ja, wie gesagt, ganz viele nette Ideen, aber im Prinzip ziemlich basic halt, ne?
Das war eine der Shorts, wo ich schon wusste im Trailer, da habe ich nicht so Bock drauf. Das Beste daran waren diese, wo theoretisch sein Doktor da als Force Ghost wieder da war, wie das so ein bisschen aussah, fand ich ganz nett. Aber auch der Kampf fand ich nicht irgendwie besonders. Background Art war halt ganz schön. Das Character Design von ihm fand ich nicht so toll, aber vom Rest das fand war ich auch okay. Alles,
auch diese ganzen ausgewaschenen Farben fand ich in dem Fall, es hat gut gepasst, es war schön stimmig, aber es hat mich halt nicht beeindruckt.
Und auch das Gebäude war halt ganz schön, wie das so aussah mit diesen quietschigeren, cartoonigeren. Aber halt, ja, der Rest hat mir jetzt halt nicht gefallen. Und wie fandet ihr denn? Und auch das Klischee, dass der Kyberkristall in ihm war. Ja. Ist jetzt halt so okay.
Ja.
Machen wir weiter, oder? Müssen wir nicht viel dazu sagen.
Ja, gut. Gut.
Dann, wir haben natürlich 7 Studios und 9 Shortfilme. Das heißt, bei 2 Studios ist es mehr. Oder vielleicht, okay, vielleicht kann auch sein, dass ein Studio mehr gemacht hat, also 4 Stück, aber nee, es sind 2 Studios, die 2 Shorts gemacht haben. Das eine war nämlich Studio Trigger jetzt. Das war zuerst natürlich mit Imaishi. Und jetzt der zweite, The Elder, ist von Masahiko Utsuka. Und da kann ich mich nämlich noch dran erinnern, der hatte im ersten Special Preview-Ding, wo die Leute halt darüber erzählt haben, hat er gesagt, das ist nämlich jetzt sein Abschlusswerk, das ist sein letztes Werk, was er machen wird. Danach wieder in Ruhestand gehen.
Okay.
Ja. Und das war halt ganz okay. Das war auch so, wirkte so ein bisschen, hätte jetzt auch eine normale Star Wars-Folge so sein können.
Ich fand das ganz nett. Ich mag diese, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich mag diese reisenden Jedi echt gerne. Und dann im Prinzip dieses Duo zwischen Meister und Padawan, die dann auf diesen, ja, älteren Typen treffen. Ja,
auf den
ja das war ganz nett, weil da, da sieht man auch so ein bisschen die Beziehung zwischen Meister und Padawan wieder und auch, ich weiß nicht, das war halt so einfach alles ganz nett. Auch das, was am Ende gesagt wurde, war so, ja, es ist halt so, da dessen ist man sich nicht oft bewusst und dass das jetzt nochmal so angesprochen wird, ist eigentlich ganz nett. Ja, das ganze Ding ist halt einfach ganz nett. Ich find's schön, das gesehen zu haben, aber ich brauch's nicht in meinem Leben so ein bisschen, ne?
Ja, also ich, das war auch so schon eher ein bisschen das Ding, wo ich nicht wusste, wie ich's finden werde. Und ich war schon ein bisschen enttäuscht, würde ich sagen.
Echt?
Ja, ich fand das Character-Design, finde ich nicht gut. Das gefällt mir nicht. Das ist zu sehr US-amerikanisch, ohne irgendwie gute Ausdrücke. Das ist zu sehr on-model. Das ist mir zu wenig animiert, wirkt das so.
Ja, okay. Ja. Das war doch auch der Short mit dem Lichtschwert auf die Brust setzen und dann anmachen, oder?
Ja, das wollte ich nämlich sagen. Das fand cool.
Ich ganz cool.
Ich, komme nämlich zu den 2 coolen Sachen, was der Short gemacht
hat. Okay, okay.
Also ihn finde ich auch ein bisschen besser als jetzt Dan. Ich habe ja danach gesagt, ich hatte gedacht, als Dan eingeführt wurde, der stirbt.
Ach, der also, Padawan,
ja. Ja, dass er stirbt. Mhm. Als es dann fast passiert ist oder man gedacht hat, dass es passiert ist, habe ich schon gedacht, ach, ich wusste es, aber natürlich müssen wir nicht
mal. Ich fand es ein bisschen schade, dass er wieder aufgestanden ist.
Ja, ich habe eigentlich auch gedacht, dass hier die komischen Viecher, wo die gesagt haben, dass die Leute angreifen, dass irgendwie Chekhovs Gun ist, dass die dafür genutzt werden, den Elder abzudenken, dann die dadurch töten können, aber es ist leider nicht passiert. Nee, ich fand es langatmig, es war irgendwie so ein bisschen lange, es war
ja,
Dialoge und
allerdings.
So weiter. Ja. Und darum durch Dialoge auch wenig Animation. Ich finde vom Elder die Waffen, die so
messermäßig
und dass die rot ohne das Licht in der Mitte sind, finde ich nicht so schön. Also es gefällt mir nicht von der Ästhetik, vom Lichtschwert. Die 2 coolen Sachen sind dann aber halt, wie gesagt, zwischen Elder und dem Meister so ein bisschen wie halt, dass sie gegenüberstehen. Und dann die 2 Sachen, was du gesagt hast, der Endmove, dass halt einfach das Lichtschwert hingehalten wird und dann angemacht wird. Und das einmal zwischendrin, weil es ja anfängt zu regnen, als der Regen aufs Lichtschwert prasselt vom Meister.
Ja, dass das dann anfängt sieht. Zu dampfen.
Ja, der
das
Effekt war
ja
geil.
Das mag ich total.
Der hat mir richtig gut gefallen. Ja, aber der Rest war eher so, schade. Hätte was Besseres draus werden können. Aber wir kommen zu was, wo ich mir auch gedacht habe, es wird zwar immer so lustigerweise, hahaha, das ist dann jetzt der Furry-Short, weil halt der Hauptcharakter mehr oder weniger ein nicht menschliches, wie nennt man das denn? Ein Tierwesen, tiermenschliches, humanes Wesen ist, im Star Wars Universum.
Ja. Ein Usagi-Mimi.
Ja, auf jeden Fall ein Shot, wo man auch so, wenn man zumindest Background-Arten und so weiter gesehen hat, wahrscheinlich richtig gut wird und auch wurde. Wir reden nämlich dann jetzt vom achten Shot, Lob and Ocho.
Ja. Möchtest du noch Studio und Director nennen?
Das nehme ich dann von Geno Studio und der Director ist Yuki Igarashi. Da wollte ich gerade gucken, was er denn so gemacht hat. Und ich glaube, das ist wirklich auch sein Director-Debüt. Ja, das ist, glaube ich, wirklich sein
Regie-Debüt. Ganz gut, ja.
Ich gucke nochmal, ist
es der wirklich
der gleiche?
Ich finde es ganz cool, dass hier dieses Thema Natur gegen Technik natürlich wieder aufgegriffen wird. Aber auch so ein bisschen Tradition und Erbschaft sind ja hier so die Themen. Das wurde alles ganz in Ordnung behandelt. Das war jetzt auch nichts super Tiefgreifendes, aber was machst du halt auch mit 20, 25 Minuten? Familie war natürlich noch Thema. Und richtig brilliert hat es halt durch die Animationen, die in den Action-Szenen schön knallig waren, in den ruhigeren Szenen schön auch fast schon so ein bisschen melancholisch war. Insgesamt hat mir der echt gut gefallen.
Ja, ich muss zumindest sagen, so diese ganzen, ich weiß gar nicht, war das der längste?
Ich glaube schon, ja.
Weil der hat halt auch gut was eingeführt, also wirklich eine Geschichte eingeführt, weil die anderen waren oft, dass sie halt ein bisschen was eingeführt haben, halt schon ein bisschen shortmäßig gemerkt, aber hier hat man ja sogar einen Timeskip zwischendrin. Wir haben ein bisschen was anderes, wir haben natürlich auch ein offenes Ende und so weiter.
Ja, ja.
Und ja, die Ästhetik war hier halt nochmal krass, weil halt hier richtig hart ins Japanische reingegangen ist. Dadurch, dass wir jetzt irgendwie diesen fetten Tempel haben, wir haben das Tor, wo dann dieser Sternzerstörer drüber ist, was halt von der Ästhetik mega geil aussieht. Bisschen Cyberpunk-mäßige halt so.
Ja, wie gesagt, dieses japanische Traditionelle gegenübergestellt von diesem futuristischen Imperium, was eher dann die Moderne, die Technik darstellt.
Ja. Und du hattest ja schon erwähnt, dass halt animationmäßig, man hat halt im Trailer schon natürlich die eine Szene gesehen, wo sie den Schirm benutzt hatte, um halt zu fliegen. Wo auch diese ganze Szene dann, wo sie dann, also was man danach gesehen hat, weil sie guckt ja dann komplett in das Background-Art, wo dann der Sternzerstörer und alles mögliche ist, ist ja halt einfach absolut großartig. Und ja, was man halt sagen kann, ist einfach der Kampf, die Frames und so weiter, die halt da genutzt werden und sowas, ist einfach wunderbar, weil er ja so auch ein bisschen Artstyle-Change ist und sowas mit den Line-Arts und so. Es sieht einfach mega geil aus. Und möglicherweise auch, glaube ich, dann jetzt der beste vielleicht Lichtschwertkampf von den ganzen Shorts. Aber auch so Kleinigkeiten wie halt, was du gestern, glaube ich, hervorgehoben hast, als wir drüber geredet haben, die Szene, als sie im Auto fährt, wo er auch noch mal ein bisschen was dabei ist. Ja.
Wo sie dann von der Brücke auf die Röhre springt.
Genau.
Und so ja, generell, wie gesagt,
Lob ist halt ganz
alle süß. Bewegungen, alles, was Action, was Movement hat, ist sehr, sehr cool, sehr snappy, sehr flashy, sehr to the point.
Und Ocho ist ganz cool, die Szene am Schluss. Weil ich muss sagen, die Uniform steht
bei ihr hat man ja...
Die Uniform steht hier. Ocho, die Uniform steht hier.
Also bei ihr hat man ja auch gesehen, wie sie sich den Zopf abgeschnitten hat. Ich wusste, also ich habe nicht dran gedacht, dass das ja eigentlich Padawan-Zöpfe sind, auch bei ihr ja. Was dann ja auch so ein bisschen diese Tradition und so weiter nochmal widerspiegelt. Entsprechend, einer der besseren auf jeden Fall.
Und da hat man natürlich auch wieder ein Lichtschwert, was ein bisschen anders aussieht. Natürlich auch ein bisschen japanisch angehaucht wieder.
Ja, auch. Das war übrigens auch der Short, wo statt Lightsaber Katana gesagt wurde. Okay. Ich weiß nicht, inwieweit das Leuten auffällt. Garantiert fällt es irgendjemandem auf. Nur es ist halt ein bisschen schwer für mich, das auseinanderzuhalten, ob das jemandem so auffällt oder nicht. Weil ich weiß nicht, wie viel die Leute sich auf das Hören konzentrieren, wenn sie gleichzeitig Untertitel lesen. Weil ich mache das in letzter Zeit halt wirklich stark und ich habe das vorher halt gar nicht gemacht. Deswegen sind mir so ein paar Sachen halt auch weniger aufgefallen. Deswegen kann ich nicht sicher sagen, ob das jetzt allgemein auffällt oder nicht.
Ja, und dann jetzt der letzte Short. Akakiri von Eun Young Choi. Der ist diesmal auch in Saint Saru. Das heißt, Saint Saru hat auch einen zweiten Short bekommen, den sie machen durften. Und das wirkt... hat auch wieder diesmal durch den Jedi, der seinen Strohhut trägt und so weiter, wieder ein bisschen Ronin-mäßig, Samurai-mäßig, Ästhetik. Und zwischendrin auch denkt man, okay, das ist jetzt, ist es ein Star Wars Short oder geht es hier um Star Wars, weil es wieder so ein bisschen Edo-Periode mäßig wirkt mit so einem Zug durch eine altjapanische Stadt so ungefähr. Da muss ich zuerst jetzt dran denken, weil jetzt ja wir gerade Sunny Boy in dieser Season schauen. Kannst dich vielleicht noch erinnern an Krieg in Episode irgendwie 6 oder 7 oder so.
Ja.
Hab mich halt ein bisschen so daran erinnert. Ich. Weil ich glaube, von der Form vom Gesicht war es so ein bisschen auch so länglicher. Ja, und so, ich fand jetzt die zwei Begleiter eher okay, also hätte ich ihn nicht gebraucht. Ganz interessant, ihn, was vielleicht da los ist, was man ja erst zum Ende dann erfährt. Die Prinzessin ist halt auch ganz okay. Aber ich glaube, so das Beste von dem ganzen Short ist, sind halt wirklich die letzten paar Minuten.
Ja, ich muss auch ehrlich sagen, ich fand den bis zum finalen Showdown echt langweilig.
Ja, fand ich auch nicht so gut.
Und der finale Showdown spiegelt so ein bisschen auch, wie wir es am Anfang mit dem Fluss und dem Baumstamm hatten, spiegelt auch das hier so ein bisschen das Ende von Episode 3 wieder, indem wir eben sehen, dass jemand anderen unter falschen Annahmen mit der Macht wirkt, er wirkt und auch dieses die dunkle Seite kann dir helfen, Leute wieder zum Leben zu erwecken und pipapo, sehen wir da halt auch wieder gespiegelt und natürlich den Aufstieg eines neuen Siths, was...
Genau, ja. Das heißt, vorher hatten wir eigentlich immer die Guten, dass alles gut ist, alle Jedi und am Schluss, der letzte Short hat dann
auch da, Siths. Auch da, das Duell war ja kein Jedi in dem Fall.
Ja, ich weiß nicht mehr ganz, wie es war, aber ich fand schon diese ganze Sequenz, dass er sie dann geschnitten hat, beziehungsweise angegriffen hat und so weiter und dann auch mit der Versuchung, was ja in Star Wars ist ja nicht nur Jedi, sondern stimmt, halt auch die Sifting.
Das war ja...
Fand ich persönlich cool.
Das hat den Short halt nicht mehr gerettet.
Ja, darum, wie gesagt, der Rest davor, alles auch, als der zum Beispiel zurückgegangen ist, den einen Typen zu holen, da habe ich auch nicht so ganz, das brauche ich doch jetzt alles nicht, was macht ihr denn da?
Ja.
War ein bisschen dann langweilig. Zumindest Character Design war okay. War halt ein bisschen was anderes und speziell, ich fand die Prinzessin nicht so schön, aber halt die anderen Charaktere fand ich gut. Mhm. Also speziell die Sith-Lordin.
Das waren, glaube ich, die Augenbrauen, die mit dem in der Mitte geteilten Pony so ein bisschen zusammengelaufen sind, was da so ein bisschen das Design kaputt
gemacht hat. Hin und wieder, es gab so ein, zwei Frames oder halt Szenen, wo sie ein bisschen besser aussah. Also wo das Charaktermodell ein bisschen anders aussah und da sah sie besser aus.
Ja, das auf jeden Fall.
Aber großteils fand ich es halt nicht so schön und sie war halt eine der Anführungsstrichen Hauptcharaktere, auch wenn sie jetzt nicht so viel gemacht hat. Ja, genau. Und das war dann jetzt der letzte Shortfilm. Insgesamt waren es dann irgendwas, keine Ahnung, 3 Stunden,
9 zweieinhalb. Filme, circa 2,5 Stunden.
Ja. 2,5 Stunden. Genau, und hat sich halt gut durchgeguckt. Und zumindest, nachdem ich dann jetzt fertig war, habe ich auch noch Bock, mir nochmal anzuschauen. Muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, ich gucke mir wirklich nochmal...
Echt?
Ja? Ja, wirklich. Ich glaube, ich gucke mir wirklich... obwohl, Duel habe ich... Duel weiß ich nicht, da könnte ich mir so die ein, zwei Szenen zum Ende hin und am Anfang...
Genau,
angucken.
Das ist nämlich.
Twins Guns, Village Bride habe ich fast komplett, hätte ich nochmal Bock drauf. Ninth Jedi hätte ich auch nochmal komplett Bock drauf. Und zumindest Lob und Ocho gucke ich mir so ein paar Szenen nochmal vielleicht nochmal an, okay. Aber nicht ganz. Ja.
Hast du denn Du wolltest ja gestern von mir eine Rangliste haben. Hast du denn eine?
Ich glaube, ich nehme wirklich, weil das ist das Ding, ich bin mir zwischen 4 und 5 nicht sicher. Ich glaube, ich nehme aber. Ich nehme den Ninth Jedi, nehme ich auf Platz 1, Village Bride auf Platz 2, aber da ist es echt knapp. Ich war echt am Überlegen, oder soll ich. Village Bride, ich bin mir nicht sicher. Danach nehme ich für mich Twins, danach The Duel, Lupin Ocho. Dann glaube ich Tatooine Rhapsody, The Elder und dann Akakiri. Nee. Obwohl.
Echt, sehe Elder so weit hinten.
Ja, und ganz am Schluss ist halt Tobi.
Ach,
Glaube ich.
Tobi als allerletztes.
Ja, glaube ich schon.
Okay.
Ich bin mir nicht sicher dazwischen, obwohl Tatooine Rhapsody und.
Obwohl, ja, doch. Jetzt, wo du sagst, irgendwie Tobi hat er noch ein bisschen weniger als Akakiri. Ja, okay.
Ja, ich glaube, das war so. Wie ist es denn bei dir, Lukas?
Okay, ich muss sagen, mich hat das Duell halt sehr beeindruckt. Deswegen würde ich das fast auf die Eins setzen, tatsächlich. Dann vielleicht sogar schon Lob und Ocho, weil ich da die Thematiken echt mochte und wirklich gerne hätte, dass es weitergeht. Vor allem in der Qualität gerade. Ich hatte ja auch gesagt, die Action-Szenen echt gut und die ruhigeren Szenen wurden auch richtig gut transportiert. Dann, ja, Twins, ganz klar. Das muss hier irgendwo oben sein. Dann hätte ich tatsächlich Village Bride, The Elder und dann Jedi gesagt. Es tut mir ein bisschen leid, dass das bei mir in der Liste so weit unten gelandet ist, aber das sind so die, wo ich auf jeden Fall denke, das sind die guten. Dann Tatooine Rhapsody. Es war halt noch unterhaltsam, es hat halt noch Spaß gemacht. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass es direkt als zweites kam und nicht so spät. Dann Akakiri und Tobi, weil, ja, da hast du schon recht, da muss ich mit dir übereinstimmen bei Platz 8 und 9.
Tut mir ein bisschen
Ja.
leid, aber.
Ja, das tut mir auch leid. Vor allem, das sind halt auch die beiden Sainsaru-Sachen, wo ich eigentlich auch ein bisschen mehr erwartet hätte.
Ja.
Aber gut, auf der anderen Seite, wir haben es ja auch gesagt, Sainsaru eher so experimentell und da riskiert man halt auch mal, dass man in den Ofen schießt.
Alter, Lukas, ich habe gerade einfach dran gedacht, was, wenn auf einmal, wenn jetzt Star Wars Visions 2 kommt und Yamada macht einfach bei seinen Saruman Star Wars Short.
Das
Holy
wäre
shit,
sehr cool.
mein Kopf explodiert gerade.
Das wäre sehr cool. Ja. Doch, wäre
Ja.
cool. Hätte ich Bock drauf.
Ja.
Ein bisschen was Emotionaleres, was Tiefgreifenderes, was dich mitnimmt, was dich abholt.
Gut, was sagst du denn jetzt aber allgemein zu dem ganzen Star Wars Visions Projekt, sage ich jetzt mal.
Allgemein, wir hatten ja kurz drüber gesprochen, die Hauptthematik, die sich so durchzieht, ist halt das Lichtschwert.
Da ist halt die Frage,
Ne?
ist es so als
Und
Leitmotiv
immer,
vorgegeben
ja,
oder
wie
ist es.
gesagt, es kann gut sein, dass es als Leitmotiv vorgegeben ist, es kann gut sein, dass es Zufall war, dass das Lichtschwert so, ja, so eine zentrale Rolle gespielt hat.
Ich glaube
Aber.
einfach, Lukas, ich glaube einfach, wenn du die Möglichkeit, die einmalige wahrscheinlich Möglichkeit hast, ein Star
Ja.
Wars Anime, Short oder etwas mit der
Ja.
Star Wars Marke zu machen
Ja. Ja.
und dann nicht die ikonischste und beste Filmwaffe aller Zeiten, das Lichtschwert, verwenden zu wollen, ist halt echt schwierig. Darum, wir haben halt Tatooine Rhapsody,
Ich
was nicht so
hätte,
wirklich drin ist, aber der Rest ist
ja
halt
doch,
so.
ist schon irgendwo Kernthema mit der Umfunktionierung zum Mikrofon und
Ja,
so.
aber ich meine nur, dass
Ja.
halt einfach das Lichtschwert ist halt einfach
Wenn
richtig
ich die
geil.
Möglichkeit hätte, ein Star Wars Short zu erzählen, würde ich tatsächlich wahrscheinlich eher in dieses Schmugglermilieu reingehen, weil ich finde das so interessant, diesen intergalaktischen Schmuggel, was ja auch ja Han Solos Spezialität war, womit er ja da auch in diese Handlung mit reingerutscht ist. Das finde ich einen sehr interessanten Aspekt, der leider viel zu kurz kommt. Deswegen würde ich mich wahrscheinlich darauf konzentrieren und tatsächlich nicht aufs Lichtschwert.
Okay.
Vielleicht bin ich da auch alleine.
Ja, ich muss schon sagen, ich kann
die vielleicht, Leute, ich vielleicht kann, schmuggeln die Leute in meinem theoretischen Short auch ein Lichtschwert. Ist ja auch möglich.
Ich muss sagen, als Animator könnte ich mir es und als Star Wars-Fan nur vorstellen, dass ich einfach die, wenn ich weiß ja nicht, ob ich jeweils noch was damit machen kann. Ich würde auf jeden Fall das Lichtschwert nehmen.
Gut, okay, stimmt. Als Animator ist das nochmal was anderes.
Das ist halt einfach so geil und dann auch noch Schwertkämpfen. Ja, ach Gott, das ist doch mega geil. Noch die Force dazu.
Ja, so hatte ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass natürlich in Animation das nochmal ein bisschen anders ist. Ich habe ja nicht umsonst vorhin noch gesagt, dass ich das in der klassischen Trilogie recht schön fand, dass die Lichtschwertkämpfe in der Regel in relativ dunkler Umgebung stattfinden und dann eben die Lichtstimmung dominieren. Entsprechend, ja doch, als Animator ist es vielleicht doch besser. Ja, doch, da, so hatte ich nicht drüber nachgedacht. Hast du einen Punkt.
Ja. Aber gut, ich muss sagen, insgesamt ist es nicht so geil, wie es vielleicht hätte sein können. Ich habe jetzt so ein paar Sachen, die halt ich echt super fand. Aber so im Gesamteindruck fand ich es dann schon gut, aber man hätte mehr rausholen können, glaube ich.
Ich muss ehrlich sagen, ich war darauf überhaupt nicht gehypt. Wäre es nicht für den Podcast gewesen, hätte ich mir das überhaupt nicht angeguckt.
Ja, ich muss auch sagen, nachdem ich den Trailer gesehen habe, war auch so ein bisschen, ich fand es cool. Wie gesagt, Imaishi hätte mir für mich gereicht. Aber ich den ersten Trailer gesehen, hatte ich so, also wo er nicht nur Leute gesehen hat, sondern auch wirklich Szenen. Okay, da ist schon einiges dabei, wo ich sagen würde, was sich auch bewahrheitet hat, das wird wahrscheinlich einfach nur mittelmäßig bis meh.
Und, also wie gesagt, mit meiner Erwartungshaltung hat mich das echt überrascht.
Also ich finde,
es sind ein paar Sachen dabei, die ich echt gut fand.
Gut, aber kein Love, Death and Robots.
Ja, genau so ähnlich. Hatte ich ja, glaube ich, gestern auch schon gesagt. In Love, Death and Robots ist halt dasselbe. Du hast halt so ein paar Sachen dabei, die richtig gut funktionieren und ein paar, wo man sich denkt, ja, okay, ich sehe, wo ihr hin wolltet, aber es hat nicht so ganz geklappt. Ja.
Ich muss zumindest sagen, wir haben ja so ein bisschen erwähnt, vielleicht wird es ja dafür genutzt, dass eins davon Serialisation bekommt, wie man jetzt im Manga schön sagt, also dass es
dann als richtige
Serie genommen wird.
Um sonst ehrlich zu sein, mehr als die Hälfte von den Shorts hat aber auch auf jeden Fall so ein offenes Ende, woraus du eine Serie machen könntest. Ja. Hatten wir ja auch zwischendrin besprochen.
Hoffe ich einfach, falls das nicht passiert, Star Wars Visions 2, 3, 4, könnt ihr mir gerne was raushauen. Es gibt genug Studios, die noch was machen wollen. Ich weiß nicht, was jetzt offensichtlich ist. Es könnte sein, dass UFO Table was macht. Bones, dann natürlich
Madhouse.
Madhouse, Mappa oder sowas. Natürlich die Studios, die Wit hier sind, vielleicht. Können auch noch was machen.
Wit wäre auch super.
Genau.
Bei Wit oder die sowas. Sind ja sowieso sehr experimentierfreudig.
Ja, ich bin mir nicht sicher, bei zum Beispiel auch, ich habe jetzt UFO Table zwar genannt, aber sowas ja auch wie QAnon, Wit, da bin ich mir unsicher, ob die mal sowas machen. Bei UFO Table
also könnte ich mir noch kann ich mir schwer vorstellen, bei Wit schon eher.
Ja.
Ich hätte gerne einen von JC Stuff und einen von A1 Pictures.
Ja, genau das ist nämlich das Ding, weil A1 ist halt, UFO Table ist halt mit Aniplex so dicke und A1 gehört ja auch zu Aniplex. Und ob wie da das so besteht zwischen Disney und Sony und so, weiß ich halt nicht.
Ach so, ja, okay. So, ja. So das Ding. Ja, stimmt. Da war ja noch was.
ULM oder keine Ahnung, was ist halt noch TMS oder so. Studios. Ich weiß halt nicht, wie jetzt die alle so zueinander stehen, ob da überhaupt eine Möglichkeit besteht oder so. Aber für mich, man kann gerne noch mehr machen und ich glaube, dann haben wir hoffentlich auch noch coole in Aussicht. Darum alle schön fleißig schauen auf Disney Plus und cool finden, damit hoffentlich
noch was kommt. Also es gibt drei Stück, die ihr auf jeden Fall überspringen könnt, da sind wir uns einig. Ja, den Rest kann man aber auch auf jeden Fall schauen.
Und das sollte man schauen.
Ah, weiß nicht.
Lukas.
Ja, ich würde dafür keine Disney Plus Membership irgendwie holen. Jetzt mal ganz ehrlich.
Ich glaube, viele Leute haben noch gar keins. Das heißt, die kriegen noch einen Monat umsonst oder drei. Ich weiß nicht, wie das dauert.
Sonst als Anime-Fan, der, wenn man sich wirklich hauptsächlich auf Anime konzentriert, ist Disney Plus halt vollkommen irrelevant. Ja. Und Ich persönlich finde auch die meisten Disney-Filme und Properties nicht mehr so interessant. Marvel hat sich so gesättigt, Star Wars hat sich gesättigt. Es gibt noch ein paar ältere Filme, die man nur auf Disney Plus gucken kann, aber damit hatte ich auch schon schlechte Erfahrungen. Also,
Ja.
ja, muss man sich überlegen.
Gut, dann was, glaube ich. Und wir werden, denke ich, nächstes Mal die Season, den Rückblick machen auf die Summer Season. Ja.
Sommerseason, genau.
Das heißt, ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden, bis wir die Preview zur Herbstseason machen, weil da wollen wir natürlich wieder ein paar Folgen sehen.
Ja. Gut, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns. Okay, ich wollte nur, manchmal sagst du, du hast noch was. Und dann sind wir trotzdem noch mal irgendwie beschäftigt. Gut, ich war der Lukas oder der Tetz und unter der Tetz findet ihr mich auch auf MyAnimeList und Twitter. Auf Twitter teile ich unter anderem so fantastische Nachrichten, wie dass das Schloss von Cagliostro auf Crunchyroll ist. Ich wollte das noch mal kurz sagen, schaut euch den Film wirklich an. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ich war der Julian. Mich findet man unter Lukul, Lukeurhl, auf MyAnimeList und Twitter. Lukas hat vorgeschlagen, zwei neue Serien in die Scheine der deutschen Lizenzierungslandschaft aufzunehmen. Das wären einmal Shiki, was ein Horrorfilm aus, Horrorserie aus 2010 ist, und Mononoke, nicht zu verwechseln mit Prinzessin Mononoke.
Genau.
Darum ist jetzt die Scheine der deutschen Lizenzierungslandschaft. Nonon Biori Nonstop, Bakano, Hyoka, Aria the Animation, Monogatari aus der Barke und Kizu Monogatari, Natsumo Book of Friends, Kaiji Ultimate Survivor, One Outs, Nana, Karano Kyokai, Mirai Fukuin, Chaya Furu 1 und 2, Initial D, Monster, Shiki, Mononoke, Shinsekai Yori, Today's Menu for the Emiya Family, der dritte Hibiki of Honomovie. Möge die Macht mit euch sein.